do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das tun wir in dieser Woche und in diesem Tag, indem wir uns mit der Zukunft der NBA beschäftigen. Oder auch nicht, je nachdem, was die Meinung über diese aktuelle Draft Class ist. Da werden wir jetzt drauf zu sprechen kommen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich darf ihn heute tatsächlich nicht begrüßen, weil er nicht da ist. Mein kongenialer Partner, Julius Schubert. Aber ich habe mir trotzdem Verstärkung reingeholt in den heutigen Pod. Wir hatten es schon angekündigt, es soll um die Draft-Class gehen, es soll um den NBA-Draft gehen, der am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, beziehungsweise an zwei Nächten, aber uns interessiert vor allem diese erste Nacht am Mittwoch, steigen wird. Ich habe Bock, mich mit diesen Talenten zu beschäftigen, aber ich weiß, dass ich hoffnungslos überfordert wäre, wenn ich das hier alleine tun müsste. Und deswegen habe ich mir einen Mann reingeholt, der ja jetzt gerade in Basketball-Deutschland vielleicht der gefragteste Mann überhaupt ist. Kollege beim Got Next Magazine, Co-Host von Jeden Tag NBA und Draft-Guru durch und durch, Torben Adelhardt. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Lorenzo. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und auch vielen Dank für die netten Worte und die Begrüßungsworte, die du jetzt gerade ausgerichtet hast. Ja, gefragter Mann kommt schon hin. Also der Schedule ist bis Mittwoch vollgepackt bei mir.
Ja, das glaube ich dir. Und du bist der zweite Gast in der Geschichte von Double Step Back und du hast immens große Fußstapfen zu füllen, denn der andere war ein gewisser Herr Walker und deswegen, also kein Druck jetzt an der Stelle, okay, aber okay. Ich sag mal, du musst abliefern.
Ja gut, der Goat himself war schon hier, ich weiß, ich habe den Pod damals auch gehört, ja, es sind große Fußstapfen, ich gebe mein Bestes, keine Schande, über jeden Tag NBA zu bringen.
Der Fahrplan für die heutige Folge, ich habe dich gebeten, eine kleine Headline mitzubringen, wir werden gleich in Double Step Back Manier reinstarten und dann geht's ans Eingemachte, dann beschäftigen wir uns mit den Prospects, mit den Talenten, die nächste Woche in die Liga kommen werden. Der Plan ist, dass wir euch einen sicher in die Tiefe gehenden, aber dann doch irgendwo oberflächlichen, weil wir möglichst viele Namen hier heute ansprechen wollen, interessante Namen, spannende Namen, einen Überblick geben, auf wen es zu achten gilt, auf wen ihr vielleicht hoffen könnt, wenn euer Team wo auch immer pickt in dieser ersten Runde und vor allem natürlich in der Lottery und oder in den Top 5, Top 10. Ich habe von dir dein, wie du mir gesagt hast, noch nicht ganz finalisiertes Draft Big Board bekommen. Ich habe mich umgeschaut, was ein paar der Draft-Scouting- und Draft-Guru-Kollegen aus den Staaten so gemacht haben auf ihren Boards und habe da ja, so eine kleine Übersicht erstellt, an der wir uns ranhangeln werden. Und wir hoffen, dass am Ende eine runde Sache bei rumkommt und ihr bestens vorbereitet seid für den Draft, für die Draftnacht und Bescheid wisst, welche jungen Jungs uns da erwarten in der nächsten NBA-Season. Aber wie gesagt, zunächst würde ich dich bitten, Torben, starte mit deiner Headline in die heutige Folge.
Alright, ja, also meine Headline, die ich jetzt mitgebracht habe, es betrifft irgendwo die NBA-Draft, ist aber ansonsten sehr metalastig. Und zwar, was ich mich jedes Mal nach den Playoffs frage, ist immer, was sind so die großen Learnings? Und dieses Jahr war ja ein Thema, was sehr, sehr extrem stark im Fokus der Analysen stand, war das Thema Shooting und Shooting-Varianz. Und meine Headline wäre dann auch die Frage, wie wichtig ist eigentlich Shooting jetzt in dieser Draft-Class? In dem Sinne, dass ich mich gefragt habe und das eigentlich auch jedes Jahr mache, nach welchen Skills halten die Teams Ausschau und welche Spieler sollten wir vielleicht höher bewerten, als es der Konsensus macht, als andere Boards machen, einfach weil sich das besser jetzt mit unseren eigenen Learnings aus den Playoffs deckt, weil wir natürlich immer sehr viel nach den sogenannten High-Leverage-Situationen schauen, also sprich Playoff-Basketball, welche Spieler können da noch Minuten sehen, welche Spielerprofile sind besonders befragt, was sind so Archetypes, die jetzt noch mehr gefeatured werden von den Coaches, eine andere Headline, ich weiß nicht, welche du mitgebracht hast, wäre aber auch gewesen, so was die Boston Celtics unter Joe Mazzulla jetzt gemacht haben, sehr, sehr analytics-driven verteidigt, wenn es darum ging, den Mavs mit einem bestimmten Scheme-Looks wegzunehmen und was kann dann die andere Mannschaft dagegen tun. Und das deckt sich immer ganz schön auch eigentlich mit den Rollenprofilen der Spieler, dass wir auch dieses Jahr wieder gesehen haben. Das Wichtigste ist einfach Shooting. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass es in den letzten Jahren mir so extrem vorkam, wie Teams dazu übergegangen sind, designierte Non-Shooter. Ich sage wirklich designierte, weil viele Spieler, die komplett freigelassen wurden, von denen man immer die Hilfe weggeschickt hat, sind ja eigentlich Spieler, die in einer normalen Rotation während der Regular Season auch normal verteidigt wurden, wo man jetzt nicht gedacht hätte, ja, das ist ein kompletter Non-Shooter. Aber auch jetzt bei den Mavs-Spielern wie PJ Washington, Josh Green, Derrick Jones Jr., das waren alle Spieler, die von den Celtics und von Joe Mazzulla vernachlässigt wurden, dass man versucht hat, in den Gaps sehr aggressiv zu stehen, dass man von ihnen weggeholfen hat, dass man die Corner-Threes weggenommen hat, viel mit Off-Ball-Switching gearbeitet hat. Und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, auch für diese Draft-Class zu schauen, okay, welche Spieler trauen wir zu, wirklich mit sehr, sehr extrem gutem Shooting nicht so einfach vom Feld gespielt zu werden. Ich sage jetzt in Anführungszeichen vom Feld gespielt zu werden, weil es natürlich auch nicht so easy ist, in den Playoffs die Rotation noch so anzupassen. Nicht jedes Team ist so tief, dass man jetzt in jeder Matchup-Situation sich auch darauf einstellen kann, um das Scheme des Gegners auszukontern. Aber das ist für mich wirklich sehr, sehr spannend, dieses Jahr auch wieder zu beobachten, wie manche Spielertypen auch von so großen Boards noch sehr hoch eingeschätzt werden. Wobei ich mich aber frage, sind das wirklich die Skills, die jetzt auch in den Playoffs besonders wichtig waren? Und da hätte ich selber noch so 2-3 Anmerkungen zu, aber da kommen wir dann dahin, wenn die Spieler auch besprochen werden.
Ja, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall im ersten Moment schon mal voll bei dir, dass gerade in einer Draft-Class, und das wird dann gleich auch meine Einstiegsfrage logischerweise an dich sein, in der sich viele einig zu sein scheinen, dass so die Superstar-Talente, diese potenziellen ersten Optionen nicht so wirklich vorhanden sind und man dann eher schon nach High-Level-Rollenspielern Ausschau halten muss, dann wird natürlich Shooting umso wichtiger, wenn du den Ball nicht viel in der Hand hast, wenn du dann eben einen, und ich glaube, du hast durchaus recht, in dieser Finals-Serie jetzt vor allem haben wir uns viel drüber unterhalten, dass die Celtics einen Derrick Jones Jr., einen PJ Washington, einen Josh Green einfach komplett stehen lassen und so kaum dazu gezwungen werden konnten, ihr defensives Scheme großartig anzupassen im Laufe dieser Finals-Serie. Und klar, wenn du ein Spieler bist, der sich dann irgendwann Hoffnungen macht, zu contributen bei einem Championship-Team oder bei einem wenigstens mal Contender, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns in den nächsten Jahren weiterhin in diese Richtung bewegen. Dass je schlauer defensive Schemes werden, je ausgefeilter offensive Schemes werden müssen, dass Shooting in Zeiten der Dreierrevolution und Spacing-Revolution und all das, was ja die letzten Jahre sowieso schon großes Thema war, vielleicht sogar immer wichtiger wird, auch bei diesen Rollenspielern. Und wenn du dann, ganz zu schweigen von Non-Shootern, aber wenn du dann eben so ein wackeliger Shooter bist, der stehen gelassen wird, vielleicht wird es dann tatsächlich immer schwieriger. Und das ist sicherlich ein interessanter Aspekt, mit dem wir auch diese Draft-Prospect und diesen Draft-Jahrgang betrachten können. Meine Headline für die heutige Folge, ich habe mich in den letzten Tagen natürlich gedanklich nochmal viel mit den Finals beschäftigt. Das Ding ist jetzt durch. Wir haben auch eine Folge gemacht direkt nach Spiel 5, haben den Boston Celtics ihre Blumen gegeben und haben eben auch die Finals-MVP-Frage nochmal diskutiert. Und meine Headline ist quasi einfach nur ein paar letzte Gedanken zu den NBA Finals und zu dem Champion Boston Celtics. Weil je länger ich mir darüber Gedanken gemacht habe, umso bestärkter bin ich in meiner Meinung, beziehungsweise Julius war in der Aufnahme, die wir gestern hatten, schon im ersten Moment ein bisschen stärker dieser Meinung, dass Jason Tatum hätte Finals MVP werden sollen, vielleicht sogar müssen. Erstmal noch kurz Blumen. Al Horford ist für mich jemand, der im Nachhinein herausgehoben werden sollte, weil eben genau der Fall eingetreten ist, dass Kristaps Porzingis sich verletzt hat und über weite Strecken der Playoffs und auch in diesen Finals nicht wirklich zur Verfügung stand. Und wir uns vor der Saison gefragt haben, okay, die Celtics auf den ersten Blick erstmal tiefes Team, aber was passiert denn, wenn Porzingis verletzt ist? Dann ist plötzlich sehr, sehr viel Last auf den Schultern von einem 45-jährigen Al Horford, der auf seine alten Tage einen fantastischen Job gemacht hat in diesen Finals und in diesen Playoffs generell. Zweitens nochmal Blumen an Jrue Holiday, der, ja, glaube ich, gar nicht hoch genug, wir können gar nicht hoch genug einschätzen, was er für dieses Team und seine Addition für dieses Team bedeutet hat. Und eben auch nochmal Blumen an Jason Tatum, der, obwohl er scoring-technisch gestruggelt hat, obwohl er generell nicht super effizient war, jetzt generell in den Playoffs und vor allem in dieser Finals-Serie, dann doch eben der Initiator war und derjenige, auf den sich die Mavericks-Defense am meisten eingeschossen hat, derjenige, der Räume und Möglichkeiten kreiert hat für seine Teamkollegen. Und natürlich hat Jaylen Brown eine sehr gute Serie gespielt. Und diese ganzen Tatum-Brown-Diskussionen, die beiden Jays, ich hoffe, das hat sich jetzt erstmal erledigt, wobei jetzt vielleicht diese Finals-MVP-Geschichte, werden sicherlich US-Medien und auch deutsche Medien einen Dreh finden, sich zu fragen, ob da jetzt Feindseligkeit zwischen den beiden herrscht. Ich weiß nicht, würde mich gerne dein Take kurz dazu interessieren. Wenn man sich dieses Celtics-Team anschaut, wie sie aufgebaut sind, natürlich diese viele verschiedene Creator, viele Gefahren, aber es ist dann doch eben Tatum, bei dem die Fäden zusammenlaufen.
Ja, absolut.
Ich komme immer schlechter damit klar, dass Jaylen Brown am Ende diese Finals-MVP-Trophy in der Hand hatte, je länger ich drüber nachdenke.
Ja, bin ich bei dir. Also Jason Tatum wäre für mich auch der klare, verdiente Finals-MVP geworden, einfach weil er ganz klar so die erste Stellschraube ist, an der Mazzulla immer gedreht hat, wenn es darum ging, Vorteile in der Offense zu kreieren. Er ist einfach ja, der beste Attacker aus dem Standstill heraus. Natürlich kommen die Boston Celtics sehr, sehr viel über ihre Drive-and-Kick-Offense und dass jeder, wie du gerade gesagt hast, im Endeffekt shooten und driven kann. Aber oftmals ist es halt Tatum, der dann auch in 1-gegen-1-Situationen den ersten Vorteil kreiert. Und ich finde auch, dass das Playmaking von Tatum jetzt in den Finals, ich sag mal, zu 90% echt on point war. Also sicherlich gab es immer Phasen und Spiel 4 müssen wir, glaube ich, kollektiv ausklammern für die Celtics. Aber ansonsten fand ich, hat Tatum auch, obwohl er selber jetzt gar nicht so effizient gescored hat, das ist ja das, was so alle Jaylen Brown-Befürworter oder Tatum-Kritiker immer anbringen, wie kann jemand mit so einem ineffizienten Scoring, dessen Wurf einfach nicht gut genug gefallen ist, dann Finals-MVP werden. Aber ich würde einfach sagen, dass er für die Offense tatsächlich der wichtigste Mann war. Defensiv eine sehr, sehr starke Playoffs, also sehr starke Playoffs insgesamt gespielt. Al Horford auch zu Recht noch die Blumen bekommen, weil er jemand war, der dieses ja aggressive und perfekt orchestrierte Switching-Scheme der Celtics, und das war es ja, was schlussendlich auch den Mavs oder der Mavs-Offense den Zahn gezogen hat, dass man einfach immer wieder geschafft hat, vor den Leuten zu bleiben, immer wieder Körper vor Luca gebracht hat, dass man nicht ständig in Help-Rotation gezwungen wurde, einfach weil man Off-Ball und On-Ball alles switchen konnte mit Al Horford. Und da war natürlich Tatum auch mit seiner Länge und mit seiner Kraft und Dynamik sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, offensiv stimme ich hier zu. Für mich ist er auch der versierteste und wichtigste Creator gewesen. Und gerade das Playmaking war für die Celtics so, so wichtig, das, was er gebracht hat. Und auch die Rim-Pressure, die er immer wieder gebracht hat. Er war immer eben, was ich gerade gesagt habe, so der erste Spieler, von dem quasi diese Drive-and-Kick-Offense ausging. Und Derrick White und Jrue Holiday leben dann ja irgendwann auf wie von den Vorteilen, die in Jason Tatum in erster Instanz kreiert hat. Und von daher, ja, sicherlich gibt es Zahlen, die eher für Brown sprechen, aber ich glaube, dass das Tape eine klare Sprache gesprochen hat und dass Tatum einfach der wichtigste Spieler war für die Celtics.
Alles klar. Finde ich schön, dass wir uns da einig sind. Und damit würde ich sagen, können wir diesen ersten Teil des Pods abhacken und uns auf die Draft Prospects stürzen. Bist du ready?
Ich bin ready, yes.
Die erste Frage standesgemäß. Wir hören viel in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, dass es eine Draft-Class ist, bei der viele nicht ganz so in Euphorie verfallen, wie das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Ganz klar, wir haben keinen Wembanyama, wir haben keinen Zion Williamson, wir haben keinen Prospect, das hier über allen steht. Ich glaube, das ist schon mal ein Teil des fehlenden Hypes. Aber es ist eben auch die Frage, ist es eine historisch vielleicht sogar schlechte Draft-Class? Und deswegen würde ich damit gerne einsteigen. Ich weiß nicht, inwiefern du Querverweise ziehen konntest oder gezogen hast zu deinen Boards und deinen Einschätzungen der letzten Jahre, inwiefern das überhaupt möglich ist. Aber man hört an der einen Stelle, dass es vielleicht eine Draft-Class ist, bei der man im Vergleich zu einer normalen Draft-Class die ersten 6 oder 7 abschneidet und dann an 8 beginnt oder sowas in die Richtung. Hm. Wie ist dein Standpunkt, wie ist dein Bauchgefühl gerade zu diesen Spielern und zu dieser Draft-Class? Ist sie so schlecht, wie viele glauben oder nicht? Ich, I guess, das ist die Frage jetzt erstmal.
Ja, also wie du schon gesagt hast, der Hauptpunkt, warum das in den Medien oder warum dann ein sehr düsteres Bild skizziert wird, liegt einfach daran, dass die klaren, absoluten High-Level-Talente fehlen. Also selbst die Spieler, die ich jetzt in meinem ersten Tier habe auf 1, 2 und 3, bringen alle sehr große Fragezeichen mit aus unterschiedlicher Sicht. Aber das ist so etwas, was natürlich immer den Diskurs sehr stark prägt. Gibson, Wembanyama, Gibson, Zion Williamson. Und dann strahlt das Ganze auch irgendwie ein bisschen so auf die komplette Draft-Class dann ab. Ein anderer Punkt ist, den ich immer wieder anbringe, warum die Draft-Class auch bei den amerikanischen Medien so negativ gesehen wird, ist einfach, dass Top-Level-Talent aus der NCAA fehlt. Also wir haben wieder eine sehr, ja, wie soll ich sagen, also sehr geclustert in unterschiedlichen Ligen gewesen, wo die Talente herkommen. Also wir haben wieder die NBL mit ihrem Nextstars-Programm, die letzten Jahre ja schon immer Spieler hervorgebracht haben. Dieses Jahr mit Alexandre Sarr, dem Franzosen, der in Perth gespielt hat. Wir haben in Europa Jungs gehabt, natürlich allen voran die Franzosen, mit Zachary Rizazé, mit Alexis Aginsa, mit Tijan Salon, also mehrere Spieler, die dann auch in Frankreich gespielt haben in der ersten Liga. Dann Nikola Topic, für mich einer der absoluten Top-Spieler, hat in der Adriatic League gespielt, später auch in der Euroleague noch mit Roter Stern Belgrad, nachdem er zurückgeholt wurde und die Leihe frühzeitig beendet wurde. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch sehr, sehr schwer zu greifen für die amerikanischen Kollegen. Klingt jetzt erstmal wie ein Vorurteil, ich kann es aber zumindest dahingehend belegen, dass das so mal ein Punkt war, als ich mich für die Five 2020 mit der Class auseinandergesetzt habe. Habe ich ein Interview gehabt mit Ricky O'Donnell von SB Nation. Die Anekdote habe ich auch schon in anderen Pods ein paar Mal erzählt, dass ich ihn auch gefragt habe, jemand, der selber auch so zu den prägendsten Mock-Draftern ist oder ja, Draft-Content-Creator, wenn man so möchte, mit SB Nation auch ein sehr, sehr großes Outlet hinter sich. Und er sagte mir auch, dass im Grunde genommen bei der ganzen Draft-Berichterstattung, wenn es um Intel geht, so dann ist halt Gavoni, ESPN, so ist das Nonplusultra. Alles andere deckt sich danach erst mit den Meinungen von denen. Also sie setzen schon quasi den Ton. Das sind die, die die krassesten Intels haben und die aber auch eine eigene Agenda tatsächlich fahren durch Beziehungen zu Agenten, Front Office, ne, die ganzen Smokescreens immer wieder gesetzt werden von ESPN. Und er sagte, dass das natürlich auch das Meinungsbild sehr, sehr stark prägt, was ESPN, was Gavoni schreiben. Und danach ist es halt sehr viel eigene Meinung. Und jemand auch wie Kevin O'Connor, Springer von The Ringer. Ich habe es ja gestern ja schon privat bei unserem WhatsApp-Chat geschrieben. Da muss man sich auch immer fragen, so wenn er ständig so seine Big Boards ändert und klar, The Ringer auch ein sehr, sehr großes Outlet, Kevin O'Connor mit vielen Verbindungen auch in die Front Office, ist gut vernetzt. So, das hat meistens tatsächlich so ein Geschmackle, finde ich, wenn er so ständig schnell wieder einzelne Boards ändert und tatsächlich Spieler auch sehr vehement nach vorne schiebt, ob das nicht tatsächlich auch noch irgendwelche Hintergedanken sind. Also da muss man sich auch immer fragen, bei welchen Draft-Medienleuten ist das wirklich eigene Meinung, eigenes Scouting? Wo ist es auf Intel bezogen? Woher kommt der Intel? Was möchten vielleicht auch die Leute, die den Intel streuen, bezwecken damit? Von daher ist es jetzt so dieses reine Klammern an irgendwelchen Mock-Drafts und Big-Boards ist immer sehr, sehr schwierig, weil wir nicht genau wissen oder nicht genau einschätzen können, was damit auf sich hat. Wenn es jetzt um die allgemeine Stärke geht, wie ich das einschätzen würde, das ist halt eine sehr flache Draft oben. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe zwar so drei Jungs, wo ich halt die Wahrscheinlichkeiten noch höher einschätzen würde, dass sie ihr Potenzial erreichen und das auch wirklich dann sehr, sehr interessantes Potenzial ist, sprich eben Advantage Creation, Onboard Creation, Playmaking, wie auch immer. Und danach wird es aber dann spannend, weil dann finde ich, ist es auch nicht nur eben an der Spitze flach, sondern es geht dann tatsächlich bis, keine Ahnung, bis 30, 35, 40 mit so vielen unterschiedlichen spannenden Rollenspielertypen. Und ich finde auch, dass wir dieses Jahr sehr, sehr viele interessante Wings wieder dabei haben, was erstmal für die NBA, glaube ich, gut ist, weil das ist natürlich etwas, was jedes Team gebrauchen kann, variable Wings. Es gibt viele Big Men, das ist auch vielleicht noch ein Aspekt, den man hätte beleuchten können, auch bei einer Headline, weil es wurde jetzt auch zuletzt wieder viel geschrieben, gehen NBA-Teams jetzt wieder mehr auf Big, also die Dallas Mavericks mit Derek Lively, den sie aus meiner Sicht zu früh zwar gezogen haben, im Vakuum betrachtet, aber natürlich trotzdem als Team oder den Team-Need perfekt adressiert haben, der mit seinem Shortroll, Passing und Playmaking auch noch eine weitere Instanz oder einen weiteren Aspekt zum Big Man Game den zusetzt, das hatte super funktioniert. Dann hat man Dan Gafford noch sich ertradet und dafür noch draufgezahlt. Und dann hatte man plötzlich eben mit Gafford und mit Lively 48 Minuten lang klassische Rim-Running-Bigs. Sehen wir das vielleicht jetzt auch in der Draft-Class, dass manche Big-Men vielleicht wieder höher gezogen werden, weil Teams sich denken, okay, wir müssen jetzt doch tatsächlich schauen, dass wir auf der Center-Position ein bisschen mehr Physis, ein bisschen mehr Länge wieder reinbringen. Oder gehen manche Teams genau, ne, zigzag quasi und schauen, dass man vielleicht die Spieler reinholt auf den großen Flügelpositionen, auf der 4, wo man vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Smallball, also echten Smallball spielen kann. Das haben wir zuletzt auch ein bisschen weniger gesehen. Also das ist halt super interessant und ich würde auch sagen, wie in jeder Class, es gibt mega viele spannende Spieler. Es ist immer eine Frage, wer kommt einfach in die perfekte Entwicklungssituation rein. Jeder Spieler hat immer einen gewissen Entwicklungskorridor, in dem er sich befindet und dann hängt es natürlich auch davon ab, in welche Umgebung man reinkommt, wie die Rotation aussieht, wie man gefeatured wird und ja, ich würde schon sagen, dass es abseits von der Top 3 noch so 4-5 Spieler gibt, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die in 10 Jahren der beste Spieler dieser Class geworden sind, Abo All-Star und dann gibt es noch einen Haufen interessante Rollenspieler, die auch Contender weiterhelfen können und der 4., 5., 6. Mann in der Rotation sein können.
Okay, das heißt, Superstar-Talent fehlt eventuell, aber sehr, sehr viele spannende Rollenspieler, wenn alles gut läuft, vielleicht sogar All-Star-Upside. In dieser Range siehst du einiges noch an Potenzial. Also können wir vielleicht die Leute von draftenden Teams Fans sind, ich zum Beispiel, von den Atlanta Hawks, können wir ein Stück weit beruhigen?
Ich sag mal so, es ist nicht der Jahrgang, wo ich gerne den Number One Pick gehabt hätte, wenn du damit verstehst, was ich sagen möchte.
Toll. Super. Super. Lass uns reinstarten. Du hast auch eine schöne Brücke jetzt schon gebaut und deine Top 3 angesprochen. In deinen Top 3 sind zwei Spieler drin. Ich habe hier so eine super schlaue Tabelle gemacht und wir wollen vor allem auf so ein paar Ausreißer eingehen, die auf deinem Board entweder höher sind als, ich nenne es jetzt mal Consensus, ich erkläre gleich noch, wie es zu diesem Board, zu dieser Tabelle kam, oder eben nach unten, die du niedriger hast. Und da sind in deinen Top 3 direkt zwei Jungs drin, wo wir Gesprächsbedarf haben. Ich habe mir du hast gerade KOC schon erwähnt von The Ringer, Givony und Jeremy Wu, die beiden ESPN-Draft-Dudes. Ich habe mir Sam Vecenie von The Athletic angeschaut, ich habe mir das Board von Tankathon angeschaut und Hoop Intellect, das ist ein YouTuber, den ich verfolge, der sehr coole Scouting-Reports und Breakdowns macht. Und es gibt, und das ist vielleicht auch ein Tipp für euch, rookiescale.com heißt die Seite und die haben ein sogenanntes Consensus Big Board. Natürlich schwierig nachzuvollziehen, was genau da drin steckt, aber es ist anscheinend algorithmusbasiert von den Outlets, die ich gerade genannt habe, von Bleacher Report, von Yahoo und anscheinend auch von Hashtag Draft Twitter. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, wie valide das jetzt tatsächlich ist, aber ich finde es eine ganz coole Übersicht, dass man ein Gefühl dafür bekommen kann, wo diese Jungs zumindest im amerikanischen Konsens stehen. Und da steht dann eins, der bereits von dir erwähnte Franzose Alexandre Sarr, den auch du an eins auf deinem Board hast. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was Saar für ein Spielertyp ist und warum er es auf, trotz deines Shooting-Exkurses jetzt gerade, den er ja nicht so unbedingt erfüllt auf den ersten Blick, warum hat er es auf 1 geschafft an deinem Board am Ende?
Ja, also erstmal für die Fans von athletischen und physischen Tools, also Alexandre Saar, vermessen mit 7'1 Schuhen, 7'4 Wingspan, ist ein bisschen so die Evan Mobley, Chet Holmgren, physische Riege und ja, unfassbar agiler Big Man, also bewegt sich eher wie ein Flügelspieler als wie ein Center. Das ist etwas, was wir auch die letzten Jahre schon eben über Spieler wie Mobley und Holmgren gesagt haben. Aber Saar ist tatsächlich ein Bereich der Agilität, der lateralen Mobilität, ist ja also mindestens auch in dem Mobley-Regal. Also Mobley war für mich immer so der Spieler bei USC, der als Big Man so schnell seine Hüften bewegen konnte, das Mirroring am Flügel, also sprich, wie er seine Füße im Gegenzug zu dem Angreifern setzt und die spiegeln kann. Das war so stark für einen Center, der dann auch geswitcht hat. Und das ist bei Saar nicht viel anders. Also bei den Perth Wildcats auch in einem sehr aggressiven, defensiven Scheme gespielt, wo er sehr viel geblitzt hat und Hard Hedges gebracht hat. Also wo er quasi dann, wenn sein Mann den Block gestellt hat, er ganz hoch rausgekommen ist, teilweise fast bis zur Mittellinie rausgetreten. Und wie viel Platz er dann wieder covern konnte, also die sogenannte Ground Coverage, die wir im amerikanischen Draft-Konsum immer lesen, das ist bei ihm wirklich sehr, sehr extrem. Also er ist einfach der perfekte Big Man, wenn es darum geht, dass man ein defensives Scheme, versatiles System irgendwie aufbauen kann. Also sprich, du kannst mit ihm, glaube ich, switchen. Was er nicht ganz so gut macht, was so der größte Kritikpunkt auch vielleicht ist, ist tatsächlich das physische Spiel, sowohl offensiv als auch defensiv. Also ja, er ist ein bisschen schwach auf der Brust, würde ich sagen. Vor allem auch die Core Strength nicht so ausgebildet, lässt sich dadurch halt schnell mal wegbumpen. Also Post-Up-Defense ist nicht etwas, was ich von ihm direkt vom ersten Tag an sehen möchte oder wo ich glaube, dass er positiven Impact hat. Anders als ein Chet Holmgren, der zwar spindeldür auch aussieht, aber das haben wir jetzt ja auch sehr eindrucksvoll gesehen in der Rookie-Saison, was wir immer schon vor der Draft gesagt haben, er lässt sich einfach nicht so leicht bammen und wenn er sich bammen lässt, dann ist er einfach mit seinem Timing so gut und mit seiner Länge, dass er die Würfe trotzdem noch contesten oder blocken kann. Das sehe ich bei Saar nicht so in dem Sinne. Also da glaube ich tatsächlich, dass es so eine Schwäche ist, aber dafür eben, ja, kann er durchaus vor Guards bleiben, auf Flügelspieler switchen. Er kann trappen, du kannst mit ihm auch Drop Coverage spielen, weil er sich sehr, sehr gut in diesem In-Between-Raum bewegen kann. Also das gefällt mir alles richtig, richtig gut und das ist dann auch eben so ein idealtypischer Big Man, wo ich sagen würde, klar kann es sein, wie bei Evan Mobley auch, dass man ihn erstmal auf der 4 sieht, neben einem klassischeren Big Man, neben einem physischeren Center, aber das ist natürlich die Idealvorstellung, so ähnlich wie es auch bei Triple J damals war, dass man irgendwann in High-Leverage-Situationen, in Playoffs, mit ihm dann auch auf der 5 komplett spielen kann und dass er dann tatsächlich, ähnlich wie die Celtics jetzt gezeigt haben, auch so ein Switch-Everything-Scheme spielt. Also das ist so ein bisschen der Selling-Point, warum ich ihn als bestes Defensiv-Prospect sehe in dieser Class, was einfach sehr, sehr viel wert ist. Und dazu kommt, dass die Offense, da gibt es einen Aspekt, der mir ein bisschen untergeht, du hast gerade schon gesagt, Shooting, müssen wir drüber sprechen, aber was er richtig, richtig gut macht, ist so sein instinktives Playmaking und Passing, egal ob jetzt aus Short-Roll-Situation heraus, wenn er der Blocksteller ist, abrollt, den Ball bekommt, Höhe, Freiwurflinie, dass er dann defensive Rotation lesen kann, Kick-Out spielen kann, an die Dreierlinie, Dump-Off-Pässe noch spielen kann, wenn jemand Baseline cuttet oder auch, wenn er tatsächlich den Ball irgendwie ein bisschen tiefer bekommt, aufpostet, dass er dann auch, ich habe noch eine Situation vor Augen, richtig kranker Wraparound-Pass dann Baseline entlang in die Corner, also das konnte er auch nicht wirklich lesen, die Situation, das war eher auch so ein instinktives Play und das finde ich richtig spannend. Also das haben wir schon bei Lively dieses Jahr gehört, dass viele das gelobt haben, ich habe es auch schon angesprochen, bei Duke war Lively ein Outlier hinsichtlich seiner Assist-Turnover-Ratio. Normalerweise, gerade am College, sehen wir, dass Freshmen zu wild, zu ungestüm spielen, deshalb entweder Offensiv-Charges bekommen oder zu viel versuchen zu blocken, deshalb Fouls sich sammeln. Keine Ahnung, es gibt halt immer so viele Head-Scratcher-Momente. Das war bei Lively schon gar nicht der Fall, deshalb war er, glaube ich, jetzt auch als Rookie schon so reif in seinem Spiel, weil das einfach so seinem Naturell entspricht. Und bei Saar sehe ich halt auch die Möglichkeit, dass er wirklich ein richtig guter Big-Passer und Playmaker ist. Jetzt nicht natürlich auf Nikola Jokic-Niveau, nicht falsch verstehen, aber halt jemand, der Vorteile, die kreiert wurden, noch weiter ausspielen kann, da einfach auch sicher ist im Passspiel. Und dazu kommt halt noch ein sehr extrem gutes Face-Up-Game. Also wenn er den Ball in der Midrange bekommt, kann er auch dann den Gegner attackieren. Er wurde auch bei Perth sehr oft als Floor-Spacer erstmal eingesetzt, also dass er irgendwie am Anfang des Angriffs in der Corner stand. Daher kommen auch die meisten seiner Spot-Abwürfe und Catch-and-Shoot. Im Catch-and-Shoot auch ganz ordentlich gewesen. Das ist natürlich die ganz große Frage bei Alexandre Saar. Ich hatte im Podcast bei Jeden Tag NBA zusammen mit Lukas Feldhaus, den wir als Experten dabei hatten, auch über die Shooting-Projection von ihm gesprochen. Wir haben bei den Big Men in den letzten knapp 10 Jahren, möchte ich sagen, vielleicht waren es nur so 5, 6, die ich mir rausgesucht habe, schon so eine Tendenz gesehen. Miles Turner ist so der einzige Ausreißer, der eine richtig, richtig krasse Freiwurfquote hatte. Aber meistens sind so die Fünfer, die nachher auch shooten, haben so eine Freiwurfquote knapp um 70%, nahmen am College so zwischen 4 und 5 Dreier auf 100 Possessions und trafen davon, ja, sag ich mal, zwischen 26% und 33%. Das war so die Range bei Spielern wie eben noch Nas Reed und Miles Turner und ach, keine Ahnung, wie wir noch alles hatten. Und das Interessante ist, dass Alexandre Saar da ziemlich genau reinpasst. Also ich glaube, er hatte auch eine Freiwurfquote knapp unter 70%. 70%, nahm auch auf 100 Possessions bei Perf so um die 5 oder 6 waren es und traf davon leider halt nur unter 30% waren es am Ende, glaube ich. Aber es ist halt noch nicht so der Fall, dass ich sagen würde, ah, okay, das kam wie bei Zach Edey oder so, wo jetzt alle davon sprechen, oh, kann Zach Edey Dreier schießen oder Donovan Klingen, kann der jetzt plötzlich Dreier schießen, weil irgendwelche Workout-Videos entstehen. So in der Vergangenheit gibt's das, also non-existent eigentlich. Wenn, dann müsste man schon so weit in der Vergangenheit zurückgehen zu den Al Horfords bei Florida 2007 oder Brook Lopez bei Stanford, aber die haben zu einer Zeit am College gespielt, wo die einfach gar keine Dreier genommen haben, wo das gar nicht on vogue war, wo das gar nicht auch gefeatured wurde in der Offense, weshalb das schon ein bisschen hinten rüberfällt. In den letzten Jahren gab es einfach keine Bigs, die die Freiwürfe nicht richtig getroffen haben, keine Dreier genommen haben und dann in der NBA jetzt noch richtig gute oder effektive Dreierschützen wurden. Also da ist Alexandre Sarr noch zumindest in der Range drin, die Hoffnung gibt. Und ja, wenn das nicht kommt, ist er halt trotzdem ein bisschen so in der Derek Lively-Mode. Ist natürlich jetzt ja ein bisschen krass, wenn ich die Sache Atlanta Hawks-Fan, hey, den sollte ich jetzt an 1 ziehen. Aber ich glaube, dass insgesamt so die Offense noch wesentlich spannender ist als bei Lively, einfach weil er noch viel mehr Face-Up-Game gezeigt hat, weil er viele Midranger genommen hat und die auch ordentlich getroffen hat, auf jeden Fall überdurchschnittlich effizient getroffen. Er kann auch Grab-and-Go-Situationen initiieren, dann den Ball direkt nach dem Defensiv-Rebound schnappen, Coast-to-Coast gehen, hat da auch gute Finishes, Euro-Step-Moves. Also aus technischer Perspektive ist auch schon vieles bei Alexandre Sarr, was Mut macht. Und der Floor ist halt auch relativ hoch, weil ich glaube, im schlimmsten Fall hast du halt so ein Rim-Running vor -5er, der dir halt ein bisschen defensive Effektivität und Versatilität gibt und den Offense, ja. Er muss halt ein bisschen so an seinem Lob-Catching arbeiten und generell so an seinen Screen-Setting. So diese klassischen Fünfer-Sachen, die kann halt wirklich nicht ganz so gut, sowohl defensiv als auch offensiv. Aber alles andere ist schon immens spannend, deshalb habe ich ihn auch an 1.
Ja, guter Case, völlig verständlich. Also das, was ich von ihm gesehen habe, eines der Dinge, die mir auch sofort aufgefallen sind, aus eher der Laien-Perspektive, tatsächlich eben auch sein Ballhandling oder alles, was so mit diesen, mit dem Skillset zu tun hat, ist einfach für einen Spieler seiner Ausmaße auf einem ziemlich guten Niveau. Auch diese Transition-Geschichten, wie fluide, wie mobil er sich bewegt, sowohl defensiv als auch eben offensiv, was du jetzt gerade alles schön skizziert hast. Ich finde, der Jumper, das wäre jetzt meine Anschlussfrage noch gewesen, diese Range, in der du sagst, knapp unter 30% Dreier, knapp über 60% Freiwürfe, wenn ich es mir hier richtig notiert habe. Alles in einer Range, wo jetzt noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. Und der Jumper so rein mechanisch sieht auch nicht kaputt aus oder so, oder?
Nee, finde ich auch nicht. Also hat manchmal so einen kleinen Hitch drin, aber das ist auch ein Punkt, den ich mir jetzt irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen, oder wovon ich mich distanziere. Nicht nur, dass ich persönlich einfach super schwierig finde, so Shooting-Motion zu analysieren und da, weil, ich meine, klar, man erkennt bei manchen Sachen natürlich, okay, entweder, weiß nicht, ist da ein richtiger Hitch, hat eine sehr flache Flugkurve, was auch immer so, das erkennt man natürlich schnell. Aber ich finde, wenn es darum geht, einen Wurf wirklich auf ein funktionsfähiges Level in der NBA zu bringen, schau dir die besten Shooter an, also alle unterschiedlich. Manche haben Dip, manche keinen Dip. Jetzt haben wir Leute wie Sam Hauser, die tatsächlich auch komplett ohne Dip werfen und es ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich finde halt bei Sarr, finde ich die Motion eigentlich ganz ordentlich. Ich glaube, die Balance könnte ein bisschen besser sein, so die Fußarbeit bei dem Dreier. Deshalb auch etwas inkonstant und ja, wahrscheinlich so der Follow-Through ein bisschen. Also es gibt manchmal Flugkurven, die besser aussehen als andere. Das ist ungewöhnlich bei Prospects oftmals, also zumindest bei Shooting-Prospects. Das ist doch schon sehr, sehr kompakt und da ist bei ihm, glaube ich, ein bisschen so die Streuung drin. Auch die Freiwurfquote. Also ich habe jetzt gerade nochmal rausgeschaut, bei RealGM, wo wir zumindest von Perth aus der australischen Liga und vom NBL Blitz die Zahlen haben, da war es jetzt am Ende 27,6% Dreierquote und 70,7% Freiwurfquote und Lukas Feldhaus hatte netterweise, weil er Synergy-Zugang hat, auch die Possessions nochmal rausgerechnet. Wie gesagt, das waren so vom Volumen her ungefähr 4 bis 5 und das ist okay für ein Shooting-Big. Also da reden wir jetzt schon von einem Volumen, was besser ist als von sehr vielen anderen Spielern. Cody Williams muss ich jetzt leider nennen, der ja auch oft als Shooting-Talent bezeichnet wird, aber viele Leute sagen, ach, trifft 40% Dreier, kann gut verteidigen, das ist noch 3D-Prospect, so ja, Cody hat knapp 3 Dreier auf 100 Possessions genommen, das wird in der NBA nicht mehr verteidigt, egal ob er 40% trifft oder nicht. Und das ist bei Sarr dann schon die Hoffnung, dass das mit dem Volumen, mit dem Shooting-Talent vielleicht tatsächlich ausreicht, dass er zumindest halt so ein Spot-Up-Pick-and-Pop-Bigman wird. Ein bisschen mehr Konstanz vielleicht als Triple J, aber das ist so auch ein Vergleich, den man immer mal gelesen hat, den ich auch grundsätzlich mag. So Best Case, Jaren Jackson Jr., ja, ist es jetzt traurig, ihn an 1 zu ziehen oder wenn das schon der Best Case ist, weiß ich nicht, aber mit Ron Holland und mit Nikola Topic, die dahinter kommen, das schon mal vorweg zu nehmen. Bei mir gibt es halt auch große Fragezeichen in ihrem Game, weshalb ich dann lieber jetzt dann tatsächlich mit dem Prospect gehe, wo ich einfach das beste Gefühl habe.
Und ich glaube, wie du gesagt hast, der Floor ist einfach hoch, wegen seiner Defense, weil das seine Calling Card sein wird, auch zu Beginn seiner Karriere, weil er das Profil mitbringt, sowohl athletisch als auch von dem, was man jetzt für Ansätze sieht. Gerade Richtung, du hast Evan Mobley angesprochen, du hast Jaren Jackson Jr. jetzt erwähnt, Jonathan Isaac, der jetzt eine Renaissance gesehen hat in dieser vergangenen NBA-Saison. Wir haben einfach gesehen, auch in den Playoffs und auch bei guten Teams, dass diese Jungs, die dir einfach durch ihre Präsenz eine gewisse Versatilität defensiv geben, wahnsinnig wertvoll sein können. Und wenn dann die Offense keine komplette Null ist, und ich glaube, selbst zu Beginn seiner Karriere, sicherlich ist er noch roh und sicherlich die Fragen mit dem Jumper, aber ich glaube, er bringt offensiv genug Skills mit, um selbst in einen, vielleicht in den ersten Jahren seiner Karriere, in denen der Jumper noch nicht super fällt, in denen der Dreier ein Fragezeichen bleibt, dass er da trotzdem schon Teil einer Offense sein kann, ohne komplett die Offensive in Boden zu treten. Also wenn jetzt die Hawks tatsächlich diesen Pick behalten, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, haben wir uns neulich drüber unterhalten mit Julius, ob sie den Pick behalten, in welche Richtung das alles geht und so. Mal angenommen, Saar kommt und hat dann plötzlich einen Pick-and-Roll-Playmaker à la Trae Young an seiner Seite, das wird sicherlich auch dabei helfen, dass sein offensives Portfolio dann in der NBA mit besserem Spacing, mit besseren Ballhandlern und Playmakern vielleicht dann auch direkt schon mal, ähnlich wie wir jetzt bei Lively das jetzt gesehen haben, vielleicht direkt besser aussieht, als viele das jetzt glauben vorm Draft.
Genau, und Quinn Snyder darf dann auch wieder sein Blitzing-Scheme auspacken, was nicht so katastrophal funktioniert hat. Aber ich glaube, mit Saar auf der 5 wird es dann auch besser aussehen.
Okay, das freut mich doch. Dann habe ich Hoffnung. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir mit dem anderen Franzosen weitermachen. Weil du hast gerade schon angeteasert, Ron Holland und Nikola Topic sind bei dir an 3 beziehungsweise 2 auf dem Board. Auf diesem Consensus-Board von Rookie Scale kommt Zachary Risacher an 2, den du an 8 hast. Das ist also einer unserer ersten Ausreißer, in diesem Fall jetzt in die negative Richtung. Risacher, das, was man sich erhoffen kann und warum er, glaube ich, auf vielen Boards und auch auf vielen Mockdrafts, also KOCs Mockdraft bei The Ringer, hat ihn zum Beispiel jetzt gerade an 1 zu den Hawks. Wie du gesagt hast, da muss man vorsichtig sein mit was daran jetzt Agenda-driven ist und was nicht. Aber ich glaube, er wird definitiv ein Contender auf diesen Number-One-Pick sein, weil er einfach ein spannendes Profil mitbringt auf den ersten Blick. Großer Flügel bzw. Forward, auf dem Papier 3&D, ist ein Shooter, fast 40% diese Saison bei, ich habe jetzt per 100 die Zahlen, ich habe 3,4 Attempts pro Spiel. Vielleicht kannst du jetzt gleich zum Volumen noch was sagen. Und das sind nicht nur so Catch-and-Shoot-Dinger, sondern ja, auch so eine gewisse Versatilität als Shooter, solider Handler und Passer. Das ist jetzt mal so das, was ich von ihm gesehen habe. Es war jetzt ein Thema die letzten Tage, ein, zwei Wochen, dass die Combine-Zahlen, als er vermessen wurde und seine Athletik-Werte und so, dass das Sorgen bereitet hat. Also er ist jetzt kein Überathlet, vielleicht sogar nicht mal ein guter Athlet. Was hat dich dazu bewegt, ich wollte jetzt gerade sagen, ihn runterzuschieben? Vielleicht hattest du ihn von vornherein einfach so niedrig oder hast ihn sogar noch hochgeschoben. Warum hast du ihn an 8, wo sich jetzt vielleicht viele, die auf irgendwelche Boards gucken, denken würden, hey, der Typ ist doch wahrscheinlich ein Top-3-Pick.
Ja, ich glaube, Sam Vecenie hat ihn ja auch an 8, war ich schon froh, dass es doch noch irgendwie zumindest ein größeres Outlet gibt von The Athletic, den auch etwas niedriger
hat. Vecenie hat ihn an 8 und ja. KOC hat ihn auf seinem Board an 6 tatsächlich.
Ja, genau.
Und Hoop Intellect, dieser YouTuber, den ich angesprochen habe, der hatte ihn an 5. Bei Givony ist er an 1, Tankathon an 1 und wie gesagt, dieses Rookie-Scale, dieses Consensus-Board in Anführungszeichen, da ist er an 2. Also die Meinungen scheinen auseinander zu gehen, aber du bist dann auf jeden Fall am lowen Ende, würde ich sagen.
Ja, ich bin ein bisschen am lower Ende, weil ich halt bei ihm nicht so diese Onboard-Creation-Upside kaufe, wie ich die bei anderen Spielern noch nehme, und Saar ist halt ein anderer Spielertyp. Also ich glaube schon, dass Zachary ein guter 3D-Rollenspieler wird. Das klingt jetzt erstmal negativ, wenn ich sage Rollenspieler, aber ich meine das schon so, dass der halt auch im Idealfall in den Playoffs bis zu den Finals viele Minuten sehen kann. Einfach weil sein Skillset schon klar ausdefiniert ist. Also er nimmt 8 Dreier auf 100 Possessions ungefähr jetzt bei Gelbourg diese Saison und trifft 38,7%. Mit 70% Freiwurfquote ist es schon etwas fragwürdig. Also Lukas Feldhaus, mit dem ich den Pod aufgenommen habe, der auch absoluter Primus hier im deutschsprachigen Bereich ist für europäischen Basketball, der sagte auch so, ja, so wirklich 100%ig abkaufen die Dreierquote, weiß ich auch nicht. Also die Jahre zuvor, er hat ja auch einen interessanten Weg genommen, war lange Zeit dann bei Asvel, aus der Jugend kommt er, den Tony Parker Club, ist dann von Asvel zu Gelbourg gewechselt, um mehr Minuten zu sehen, hat aber vorher auch schon Euroleague bei Asvel gesehen als sehr, sehr junger Spieler, was auch ungewöhnlich ist, was irgendwie ein Qualitätsmerkmal dann auch ist für einen Spieler als Top-Talent. Aber die Jahre davor, 30,7% Dreierquote, 32,1% Dreierquote, 34,9% Dreierquote, so, und die Freiwurfquote, ja, dieses Jahr 70,7%, davor 70,8, davor 73%. Also ich glaube halt nicht, dass er so dieses komplett kranke Shooting-Talent ist, so was viele sagen. Also dass da dieser Three-Aspekt auch so das absolute Nonplusultra ist, was auch gar nicht zur Debatte stehen sollte. Also ich glaube schon, dass er ein guter Spot-Up-Catch-and-Shoot-Spieler ist. Wurde jetzt bei Gelbourg oftmals in so Pin-Down-Sets eingesetzt, Stagger-Actions auf der Weak-Side, dass er um 2 Blöcke hochkommt, dann den Ball kriegt, aber es war jetzt nicht so J.J. Redick-like, dass er dann direkt den Wurf nimmt, sondern hat dann versucht, ihn aus diesem Vorteil heraus ein bisschen attackieren und kreieren zu lassen, dass er es nicht so machen musste wie bei der U19-WM für Frankreich. Das war nämlich so mein erster Eindruck, den ich damals von ihm bekommen habe bei der U19-Weltmeisterschaft 2023, wo er komplett überfordert war als Onboard-Creator, als Playmaker. Da hat man gesehen, dass er schon Schwierigkeiten hat, sich mit seinem Handling, was du vorhin als solide bezeichnet hast, das würde ich auch sagen, ja, ist so das Höchste, was ich dir gebe, solide bei ihm momentan. Also schon gerade so bei den Bewegungen von der starken, also von der rechten auf die linke Hand, ist schon in Traffic manchmal schwierig, hat ein sehr hohes Handling. Also das, ich glaube nicht, dass es für das NBA-Niveau momentan reicht, um wirklich aus dem Pick-and-Roll heraus viel zu agieren. Und deshalb hat man ihn natürlich oftmals so Off-Ball-Sets eingesetzt, und damit er dann schon eine klarere Driving-Lane hat über seine starke Hand. Und selbst da waren viele Turnover-Situationen dabei. Seine Passing-Instinkte sind okay, aber auch nicht viel mehr. Ja, und all das lässt mich jetzt nicht wirklich daran glauben, dass wir jetzt hier den nächsten, keine Ahnung wen haben. Also ich glaube halt, dass, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, vielleicht Jonathan Wasserman vom Bleacher Report hatte mal ihn an 1 gesetzt und hatte als Player-Comp Harrison Barnes, wo ich mir denke, ja gut, dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sage, Alexandre Sarr ist Triple J. Also Harrison Barnes, wenn das so der Outcome ist, der am realistischsten ist, würdest du halt auch nicht an 1 ziehen. Also ich glaube, dass er schon zu den sichersten Spielern gehört, weil er eine sehr gute On-Ball-Defense mitbringt. Help-Instinkte sind so lala, würde ich sagen, Mixed Bag, aber ich finde auch bei jungen Spielern ist es manchmal schwierig, da fehlt einfach so, die gerade aufs nächste Niveau gekommen sind, die Erfahrung, um zu wissen, okay, wann muss ich rüber rotieren, die ganzen, wie soll ich sagen, also die Zeit, wo du richtig stehen musst, werden halt immer knapper. Vorher hattest du vielleicht mit deiner Athletik und deiner Länge auf im Jugendbereich noch einen höheren Margin for Error, weil du einfach mit der Athletik noch schnell rüberkommen konntest, und das sieht man dann nachher auf dem nächsten Niveau halt schon, dass du einfach besser die Situation lesen musst, schneller agieren musst. Da fand ich ihn manchmal einen Schritt zu spät als Low-Helper am Korb, aber On-Ball selber, Jael Burke hat auch viel geswitcht, also ich würde schon sagen, so 2 bis 4 kann er gut verteidigen, ist da auch lateral schnell genug, ist etwas dünn für seine Länge, aber ich finde die Core-Strength eigentlich ordentlich, also kann da auch so vor Guards oder vor kräftigeren Guards und Flügelspielern bleiben, Bums wegstecken, Drives contain und auch nachher dann noch den Wurf contesten, Finish contesten. Das ist schon okay, also deshalb würde ich eben sagen, 3-and-D-Rollenspieler irgendwo ja, aber für einen höheren Pick im Gegensatz auch zu Holland und Toppich, da fehlt mir dann einfach tatsächlich so diese Onboard-Creation. Das sah jetzt sowohl bei Jael Burke im begrenzten Maße als auch bei dem U19-Team von Frankreich, wo er am Anfang eigentlich the man sein sollte. Das sah einfach nicht gut genug aus für mich.
Und es ist natürlich, wenn wir über diesen Prototypen 3-and-D-Wing, was du gerade jetzt skizziert hast, beim 3 hast du noch diese Fragezeichen, dass man eine Entwicklung sieht, aber eben die Frage, ist das eine Entwicklung, die auch in Zukunft so weitergehen wird, und bleibt er ein so sicherer Schütze, oder ist das jetzt erstmal vielleicht ein Outlier, ja, und wenn er in die NBA kommt, shootet er in den Low 30s. Das ist natürlich dieser eine Swing-Skill, und ich glaube, es ist dann nochmal eine Sache, wenn wir über so einen Wing reden, mit seinen Maßen, wobei die Wingspan jetzt auch schon nicht wahnsinnig positiv ist. Er hat eine gute Größe, aber er ist jetzt nicht der Typ, der dir aus der Halle springt oder athletisch wahnsinnig auffällt. Das wäre jetzt noch eine Anschlussfrage gewesen. Wie siehst du ihn athletisch denn, oder was glaubst du, wie kommt seine Athletik dann rüber in die NBA? Weil es ist dann eine Sache, ob du so einen Wing hast, okay, der Wurf ist vielleicht nur ein kleines Fragezeichen, die Defense 2 bis 4, inwiefern kann er seinen Mann stehen? Wenn er wenigstens ein athletisches Tier wäre, und das deckt dann ja, oder das kaschiert dann vielleicht auch nochmal das ein oder andere Fragezeichen.
Ja, ich würde sagen, ist okay. Also ich hatte mal relativ früh in der Saison bei Jael Burke, als ich das erste Spiel gesehen habe, Trey Murphy als Player-Comp genannt. Aber da muss ich sagen, gibt es so 2 Aspekte in seinem Spiel. Das eine ist eben das Dreiervolumen. Trey Murphy bei Virginia ist ja als Transfer rübergekommen, war vorher bei Rice University, dann bei Virginia, das ist ein Jahr vor der Draft. Über 10 Dreier auf 100 Possessions, 43% Dreierquote, und Trey Murphy 23 von 24 Dunks. Also dass er auch dieses athletische Game mitgebracht hat. Cuts laufen, also Trey Murphy war damals auch ein richtig, richtig intelligenter Baseline-Cutter. Und das fehlt mir halt bei Risagés schon jetzt im Nachhinein, dass ich sagen muss, okay, das Volumen ist einfach nicht so fürs, also momentan noch nicht da, wo so die Top-Shooting-Prospects eigentlich letzten Jahre waren, und halt, wie oft er sich verstopft. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zahl parat, die Lukas mir genannt hat. Ich glaube, irgendwie nur 75% oder 70% erfolgreiche Dunk-Quote. Also hat sich sehr, sehr oft verstopft, den Ball verloren. Er muss wohl auch vergleichsweise kleine Hände haben, also dass er vielleicht tatsächlich Probleme hat, den Ball zu pormen, und deshalb sich manchmal verstopft, aber vielleicht fehlt auch teilweise der Lift. Also es ist jetzt kein schwacher Athlet, aber das ist halt auf NBA-Niveau eine 3 plus, 2 minus wahrscheinlich, aber nicht viel besser.
Okay, alles klar. Dann lass uns jetzt zu den beiden Jungs kommen, die du höher einschätzt als der in Anführungszeichen Consensus. Ich würde gerne dir überlassen, willst du beim Serben oder beim Ignite-Kollegen anfangen?
Ja, können gerne Nikola Topic nehmen.
Dann lass uns zu Nikola Topic kommen. Warum hast du Nikola Topic auf 2 auf deinem Board und damit immer wieder, wie gesagt, dieses Rookie-Scale-Consensus-Ranking? Da ist er an 10. Die Meinungen scheinen auseinander zu gehen. Sam Vecenie hatte ihn an 2, Tankathon an 2. Auf der anderen Seite dann Givony, KOC, 10, 11. Also es ist so eine Range zwischen eher so spätere Top 10, aber eben auch Leute, die ihn weiterhin in der Top 3 sehen, inklusive dir.
Ja, Genau, also da muss man bei ihm tatsächlich auch unterscheiden zwischen den Big Boards, was ich vorhin gesagt habe, wo Leute mehr ihre subjektive Wahrnehmung und Einschätzung von den Spielern einbringen, und den Mock Drafts, wo man versucht halt die zu prognostizieren, was passieren wird. Schönes Beispiel ist auch Ricky O'Donnell, den ich vorhin angesprochen habe von SB Nation. Der hatte jetzt in seiner Mock Draft, glaube ich, Top Pitch irgendwo 10, 11, 12, 13 herum, ich weiß nicht genau, auf seinem Board aber auch noch an 2. So, und ich glaube, das gibt einige Leute, die einfach jetzt mitbekommen haben durch Intel, dass Top Pitch auch aufgrund dessen, was man, also wenn man sich den Werdegang anschaut, nur ganz schnell umrissen, also hat jetzt bei Megabasket gespielt, Anfang der Saison unfassbare Zahlen aufgelegt, also für einen Spieler mit 18 Jahren in der Adriatic League, wo das Niveau, wie Lukas Feldhaus mir gesagt hat, so bei den Top-3-Teams sehr, sehr gut ist, also Partizan und Roter Stern dominieren komplett, danach flacht es aber sehr schnell ab, aber trotzdem ungewöhnlich krass gewesen, was er da wirklich schon für Zahlen aufgelegt hat bei Megabasket. Ich glaube, was waren es jetzt am Ende, ich schaue mal schnell nach, genau, bei Mega in der ABA waren es 18,6 Punkte, Freiwurfquote von 85%, Dreierquote 28%, da müssen wir natürlich noch drüber sprechen, 3,7 Rebounds, fast 7 Assists pro Partie, also 18 und 7 für einen 18-jährigen Spieler, der nach Belieben an den Ring gekommen ist, dort unfassbar gefinisht hat. Grandioser Pick-and-Roll-Playmaker, also es sah wirklich unfassbar gut aus. Das hatten sehr, sehr viele auch am Anfang der Saison, Topic noch viel, viel höher. Was ist dann passiert? Topic war so gut, dass Roter Stern Belgrad aus der Jugendakademie kommt, der sich gesagt hat, okay, wir wollen ihn jetzt wieder rüberholen zu uns während der Saison. Ich glaube, man hatte auch Verletzungsprobleme auf den Guard-Positionen. Milos Tvedosic noch jemand, der da unter anderem spielt, und hat man Topic rübergeholt. Dann hat er sich bei seinem ersten Euroleague-Einsatz direkt verletzt. So, und dann war es, glaube ich, irgendwie die Wade oder im Knie, und dann war er ungewöhnlich lange raus. Also ich meine, das war Januar herum, und dann kam er erst im April, meine ich, zurück. So, und da war schon vorher ein Fragezeichen, so, was hat er denn jetzt wirklich? So, normalerweise Muskelverletzung müsste doch schneller gehen. Und dann kam er zurück und sah dann plötzlich nicht mehr aus wie der Spieler, der vor seiner Verletzung war. Also ihm fehlte der Burst, der Antritt, die Dynamik in seinen Aktionen, sowohl offensiv als auch defensiv war nicht mehr da. Und die Zahlen sahen natürlich entsprechend auch nicht mehr gut aus. Die Rolle natürlich bei Roter Stern Belgrad in der Euroleague eine ganz andere, als natürlich vorher bei Megabasket als primärer Ballhändler und Playmaker war. Und dann hat er sich halt wieder verletzt. Ich weiß nicht, ich glaube nach 3 Wochen oder so. Und dann war jetzt eben auch lange Zeit gar nicht klar, was er jetzt wieder hatte, bis halt dann die Medicals untersucht wurden für die Draft, und da kam eben raus, dass er ein angerissenes Kreuzband hat. Und jetzt steht auch noch gar nicht fest, wie die Teams damit umgehen, also ob man es konservativ behandelt oder operativ. Ich hatte selber einen Kreuzbandriss, aber das ist schon 13 Jahre her, und mir wurde damals gesagt, man muss es operieren, weil man im Endeffekt Kreuzband, also das wächst halt nicht mehr von alleine zusammen. Du kannst halt schauen, dass die Muskulatur die Aufgabe des Kreuzbands mit übernimmt, die Stabilisierung, aber ich glaube halt eher, dass man auch bei ihm dann mit einer OP arbeiten würde, aber ich weiß es nicht, ist gefährlich.
Würde ich auch halt fast wissen. Von ausgehen.
Ja, weil ja.
Gerade bei so einem jungen Spieler, ich denke, bevor er dann überhaupt in seine NBA-Karriere reingestartet ist, da wird man, glaube ich, eher den vorsichtigen und den langfristigen Weg wählen, und das wäre dann, glaube ich, die OP-Lösung. Aber auch bei mir, wir sind beide, ich arbeite noch am Doktortitel.
Genau. Aber das sind halt die Gründe, warum er jetzt zuletzt gefallen ist. So, jetzt waren dann auch noch die Combine-Vermessungen bei ihm nicht so, weil es war immer so das Thema 7-Foot-Wingspan, wobei ich mir gedacht habe, so niemals. Also er hat eine gute Stirnhöhe, sag ich mal. So, seine Länge für den Guard ist gut. So dieses 6'5", 6'6", habe ich auch schon immer abgekauft. Aber ich fand jetzt nicht, dass er besonders lang auf dem Feld wirkte, was ja sehr oft an der Wingspan liegt. Und jetzt kam halt auch raus, dass sie sogar leicht negativ ist mit 6'5". Und ja, dann hast du halt von einem 18-jährigen Playmaker in der Adriatic League, der 18-7 auflegt und ein gesundes Knie hat, jetzt hast du plötzlich einen 6'5"-Guard mit negativer Wingspan und einem kaputten Kreuzband. Und das hat halt, glaube ich, jetzt dazu geführt, dass viele Teams bei ihm jetzt ein bisschen raus sind erstmal. Und das spiegelt sich halt in den Mock-Drafts wieder. Und das würde ich auch glauben. Ich gehe nicht davon aus, dass Topic noch jetzt irgendwie in der Top 5 gepickt wird. Ich kann mir schon vorstellen, die Spurs an 8 werden schon interessiert. Aber das ist so ungefähr die Range bei ihm. So, ich habe gerade schon kurz angerissen, warum ich aber so ein großer Fan von ihm bin. Für mich selber, das habe ich auf Twitter geschrieben auch, war das eine gute Nachricht, dass das Kreuzband kaputt ist. Warum? Weil ich mir nicht erklären konnte, warum er plötzlich nicht mehr so dynamisch aussah, warum er nicht mehr zum Korb kam. Das ganze Spiel von ihm sah einfach nicht mehr so schnell aus. Und man hatte natürlich die Befürchtung, okay, macht es jetzt doch so einen Unterschied von Euroleague-Niveau, wo er dann plötzlich ein Rollenspieler ist, der nicht besonders gut aussieht, hin zu dem Star bei Mega in der Adriatic League. Aber jetzt weiß ich, okay, er war nicht fit. Also egal, ob das Kreuzband jetzt noch weiter gerissen ist bei der zweiten Geschichte oder wie auch immer, aber egal, er war hundertprozentig angeschlagen nach der Muskelverletzung und nach der Knieverletzung, und das hat man halt auch gesehen. Und das beruhigt mich halt eher, weil ich glaube halt, das Tape, was wir am Anfang der Saison von ihm hatten, bei Mega, was wir bei der U18-Europameisterschaft 2023 gesehen haben, MVP geworden, gegen Deutschland im Halbfinale gewonnen, und da hat man auch Topic gesehen, also dieses grandioses Spielverständnis, bei einem 18-jährigen Spieler sehr, sehr, sehr selten gesehen. Vor allem bei einem Spieler, der noch andere NBA-Attribute mitbringt. Weil es gab durch die letzten Jahre immer mal wieder auf europäischem Niveau sehr, sehr spannende Playmaker. Aber Topic bringt halt so diese Mischung mit aus Rim-Pressure, aus Driving-Game. Er arbeitet viel mit Tempo-Variationen, Hesitation-Moves, aber kann auch tatsächlich noch ganz gut beschleunigen. Ist jetzt niemand, der viel dankt. Ich glaube, es war sogar nur ein Dank, den Lukas Feldhaus mir dann bei Synergy rausgesucht hat. Aber trotzdem finisht er sehr, sehr effizient am Korb, weil er einfach gute Angles findet, um zu finishen. Hat er natürlich trotzdem noch für die Guard-Position eine gute Länge und ja, trotzdem, also gerade dieses Pick-and-Roll-Spielverständnis, was so wichtig ist in NBA als primärer Playmaker. Was er noch machen muss oder woran er arbeiten muss, ist einmal so das In-Between-Game, also Floater und Pull-Ups aus der Mid-Range gegen eine Drop-Coverage, da muss er noch dran arbeiten. Er greift schon ganz gerne auf so Floater zurück, aber ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Was bei ihm sehr, sehr positiv stimmt, ist halt die Freiwurfquote. Das ist einfach ein robusterer Indikator als die Dreierquote, weil das Volumen in der Regel besser ist. Bei Spielern, weshalb wir auch bei Topic sagen können, Spieler, der 87% Freiwürfe getroffen hat, davor das Jahr 88%, also eigentlich immer in den hohen 80er, da ist Shooting, Touch und Potenzial vorhanden. Also die letzten Jahre, der einzige Spieler, der mir spontan einfällt, der es überhaupt nicht materialisieren konnte, war halt Killian Hayes. Bei ihm ist es halt umso schlimmer um die Ohren geflogen. Aber bei Topic bin ich jetzt noch positiv gestimmt und auch die Dreierquote. Also er nimmt halt auch Pull-Up-Dreier, er nimmt Spot-Up-Dreier. Die Motion sieht auch in Ordnung aus, finde ich. Da bin ich zuversichtlich, dass er auch zumindest eben ja kein kompletter Non-Shooter ist. Aber ob es wirklich jetzt fürs allerhöchste Regal reicht, ob er wirklich so ein primärer Playmaker für ein NBA-Offense werden kann, da muss natürlich sein Offensivspiel eben noch um verschiedene Facetten ergänzt werden. Mid-Range-Game, Dreier, Pull-Up-Dreier aus dem Pick-and-Roll auf jeden Fall. Aber es gibt schon sehr, sehr viel an seinem Game, was man mögen kann. Was nicht ganz so geil ist, ist die Defense, muss man ehrlicherweise sagen. Also beim Switching-Scheme von Roter Stern Belgrad war es ganz okay oder konnte schon dann auch tatsächlich so eine ganz gute Post-Defense noch spielen. Wenn er aufgepostet wurde, konnte dagegen halten. Aber ich finde trotzdem so seine Off-Ball-Help-Instinkte nicht gut. Seine Close-Out-Technik ist nicht gut. Also lässt er sehr viele Drives zu, die auch meiner Meinung nach nicht Scheme-bedingt sind. Weil manchmal läufst du ja aggressive Close-Outs, um dann den Shooter zum Driver zu machen, um in die Help-Defense ihn reinzudrängen. Das war bei ihm jetzt nicht der Fall. Dahinter war keine Hilfe. Also es war schon planlose Close-Outs und auch ja selten in Stance, On-Ball nicht so gut. Also man muss schon sagen, bei ihm, das Skillset ist nicht ganz so geil skalierbar wie bei anderen Spielern. Damit meine ich, dass bei Topic muss es schon aufs Top-Niveau kommen in vielen Bereichen, dass er wirklich ein primärer Playmaker ist. Dann macht auch sehr viel Sinn in seinem Spiel, was man dann auch eben, oder wo man ihm dann auch eine Offense anleiten sollte oder in die Hand geben sollte. Wenn das aber nicht kommt und er so ein Off-Ball-Guard ist, ja, dann weiß ich nicht, ob das Shooting gut genug ist, ob er genug Gravity hat, ob er ein guter Team-Defender ist, um sich dann eben so dieses offensive, kleinere Skillset zu erlauben. Also das ist so ein bisschen das Fragezeichen, weshalb ich bei Topic schon auch, ja, eine größere Range sehe beim Outcome zwischen Floor, dass er vielleicht tatsächlich irgendwann aus der NBA sogar rausfadet. Und bei Ceiling ist meiner Meinung nach tatsächlich dann der primäre Playmaker und Ballhändler von einer sehr, sehr guten NBA-Offense.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich versuche mal ein bisschen den Devil's Advocate zu spielen und gerade Stichwort Skalierbarkeit. Also das hört sich nach einem Spieler an, dessen Skillset dann schon eindeutig On-Ball und Initiator sein müsste. Was glaubst du denn, also wenn es wirklich dazu kommt, dass es vielleicht an einem oder anderen Punkt hapert und wir ihn nicht als primäre Option oder als primärer, also jetzt nicht primär erste Scoring-Option, aber eben erster Initiator einer Offense und Pick-and-Roll-Ballhändler massiv sehen. Glaubst du genug an den Wurf und an seine Off-Ball-Instinkte und generell Off-Ball-Skills, auch was Cutting angeht, was Attackieren off the Catch angeht und sowas? Ja. Also siehst du auch eine Welt, in der er diese sekundäre oder tertiäre Rolle zumindest übernehmen kann? Oder glaubst du, dass es dann wirklich tatsächlich à la Killian Hayes sehr, sehr schwierig wird, ihn in so eine Rolle einzubringen?
Ja, also es gibt schon zwei wesentliche Unterschiede zu Killian Hayes. Einerseits zum Off-Ball-Game, was du gerade gesagt hast, bei Roter Stern, wenn er dann neben Milos Teodosic oder so gespielt hat, dann hat man schon gesehen, dass er auch ein guter Ball-Mover ist. Also er kann schon eine Offense auch weiterhelfen, Off-Ball, indem er einfach dann Vorteile, die vielleicht jemand anders kreiert hat, aus dem Pick-and-Roll, dass er die schon weiter bestrafen kann. Aus dem Catch attackieren nicht ganz so gut wie aus dem Pick-and-Roll, ehrlicherweise. Aber da wüsste ich nicht, warum das nicht auch kommen sollte mit mehr Erfahrung. Und der größte Unterschied zu Killian Hayes ist aber tatsächlich die Scoring-Aggressivität und das Driving-Game. Also Killian Hayes ist ja irgendwie als Scorer dann sehr schnell aus NBA auch rausgefadet oder zumindest seine Rolle wurde so schnell so klein, weil er einfach nichts effizient konnte. So, und den Dreier nicht treffen. Er musste immer auf irgendwelche Pull-Up-Midis zurückgreifen. Und das ist halt bei Topic gar nicht der Fall. Also ich sehe halt einen Weg, wie er ein effizienter Offensivspieler wird, egal ob On-Ball oder Off-Ball, weil er einfach zum Korb kommt. Und da glaube ich einfach an das Mega-Tape mehr als das Roter-Stern-Tape aufgrund der Verletzungen. Und im Jahr 2024 sollte auch eine Kreuzband-OP eigentlich kein Riesending mehr sein. Er kommt halt auch mehr so aus dieser Mischung Burst, Balance, Kraft, als jetzt nur reine Stop-and-Go-Athletik oder Run-and-Jump-Athletik. Weshalb das jetzt auch da nicht mehr so einen Riesenunterschied machen sollte. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich so der wesentliche positive Faktor bei Topic. So diese Mischung eben aus Driving-Game, Passing-Instinkten, Playmaking-Übersicht und einfach dann auch ein bisschen mehr Scoring-Aggressivität als bei Killian Hayes.
Und der der Spurs-Fit drängt sich natürlich auf irgendwo. Stichwort europäische Guards an der Seite von Wemby. Wir wollen jetzt hier heute noch nicht allzu viel über eventuelle Landing-Spots und wie sie da reinpassen und so, aber so in deinen Träumen siehst du ihn ab und zu im Spurs-Trikot an der Seite von Victor?
Ja, ja, also das wäre schon natürlich der Lieblingsfit, weil du hast dann jemanden, der einfach Wemby die Bälle dorthin serviert, wo sie hingehören. Also ist wirklich ein richtig, richtig guter Ballmover und Passer, das muss man einfach sagen. So, ich habe zwar oder immer viel von seinem Pick-and-Roll-Playmaking auch in anderen Pots geschwärmt, weil er da einfach super Passing-Reads drin hat, auch schwerste Pässe spielen kann, auch gegen verschiedene Schemes bestehen kann mit seinem Passing-Game, egal ob jetzt in Drop-Coverage oder bei der U18-EM haben viele Teams viel mit Hard-Hedges gearbeitet, weil man den Ball ja aus seinen Händen raus haben wollte. Und die Ruhe, die er da am Ball hat für einen 18-Jährigen, war insane. Einfach, dass er gewartet hat, bis der Big wirklich aggressiv raustritt und dann nochmal eine Sekunde zu verzögern, bis der abrollende Spieler von ihm, der geslippt hat oder wie auch immer, dann zum Korb war und dann den Pinpoint-Pass wirklich dann zum Korb zu spielen. Sehr, sehr stark. Und ich glaube, mit Victor Wembanyama, so diese Kombination aus Pick-and-Roll-Game der beiden, aber auch, dass man Wemby den Ball am Elbow serviert und Topic dann einfach clevere Cuts läuft, das sollte hervorragend funktionieren. Das wäre schon mein Wunsch-Fit, vor allem auch, weil die Defense von Topic, wenn er da mal ein bisschen attackiert wird, dann hast du da hinten Wemby und meiner Meinung nach sollte das sowieso ein Scheme sein, was die Spurs viel mehr einbringen sollten unter Popovic, dass man versucht, noch mehr die Offense zu funneln zu Wemby am Korb. Also von daher ist es gar nicht mal so schlimm, wenn man dann eine kleine Drehtür am Flügel hat.
Mit Blick auf die Uhr. Wer hätte es gedacht, wir schaffen das nicht allzu zügig hier durchzuspringen.
Aber es sind ja auch die spannendsten Spieler bislang, genau.
Genau, das ist da oben gegen Ende. Sagen wir da einfach nur, rattern wir die Namen runter und fertig. Genau. Dann schauen wir mal. Ron Holland, der Nächste. Den hast du an 3 auf deinem Board. Natürlich ganz, ganz anderer Spielertyp als jetzt Topic. Deswegen bin ich sehr gespannt zu hören, was dich optimistischer macht bei ihm als viele andere. Auf diesem Consensus-Ranking ist er an 9, Tankathon an 10, Givony und Wu an 11. Vecini, da muss man aber auch bei Vecini dazu sagen, der hat einige Mock-Drafts gemacht in den letzten Wochen, aber das letzte wirkliche Board, das ich von ihm gefunden habe, war irgendwie aus Mitte April oder so. Das ist schon ein Weilchen her. Er hatte ihn an 7, KOC bei The Ringer an 13. Und da bist du optimistisch, ebenso wie dieser YouTuber, wie Hoop Intellect, der hat ihn an 2. Defensiver Stopper, athletischer Wing. Was macht dich so optimistisch, was seine potenzielle Rolle in der NBA angeht?
Genau, also kurzer Abriss von Holland. Ich habe ihn damals das erste Mal bei, ich glaube 2022 müsste die U17-WM gewesen sein. Für Team USA sah er aus wie kommendes Superstar-Talent, also Top-Prospect. Einfach weil er natürlich athletisch auf dem Niveau komplett dominiert hat. 6'8", großer Wing mit sehr, sehr gutem Driving-Game, der dazu bei der U17-WM auch den Dreier getroffen hat. Und dachte, okay, der hat hier wirklich ein komplettes Skillset so für die Offense. Defensiv, sowohl On-Ball als auch Off-Ball, effektiv. Defensiver Playmaker, der in Passing-Lanes wildert, der noch Weak-Side-Rim-Protection liefert, erschwert und blockt, also ja, war richtig krass. War dann zuerst committed für die Texas University, dann decommitted, ist bei den G-League Ignite dann jetzt aufgelaufen und das war aus meiner Sicht ein Riesenfehler, weil ich kann mir halt vorstellen, unabhängig jetzt von der Saison von Ron Holland, am Anfang katastrophal reingekommen, also ein Turnover-Festival nach dem nächsten. Seine Effizienzwerte waren jetzt im Laufe der Saison minimal besser, aber das war am Anfang schon wirklich katastrophal, also Offensiv-Rating irgendwo um die 90, True-Shooting unter 40, weiß nicht mehr genau, so in der Riege. Und da hat er sich halt keinen Gefallen mitgetan, weil, glaube ich, NBA-Teams auch jetzt zuletzt ein bisschen raus waren bei G-League Ignite, weil die Spieler, die jetzt aus dem Kontext kamen von dem Ignite-Team, sind jetzt nicht unbedingt die Riesenerfolgsgeschichten gewesen von den Superstar-Talenten, Anführungszeichen, oder Top-Level-Prospects und Highschool-Talenten. Also in Jalen Green, in Kuminga, die so hoch gerankt waren. Also Kuminga, die sah zuletzt besser aus, aber es sind jetzt auch nicht unbedingt die Spieler geworden bislang, die man sich damals nach ihrer Highschool-Zeit erhofft hat.
Scoot
Henderson, Jaden Hardy. Hardy war damals auch der Number 2 Prospect, glaube ich, oder in dem Highschool-Ranking letzten. So, und Dyson Daniels, also viele Spieler, wo man sagen muss, ja, so richtig gezündet ist es jetzt bislang nicht in der NBA. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass die NBA-Teams da jetzt auch schon genau drauf schauen, wer aus dem Ignite-Team rauskommt, woran er jetzt gearbeitet hat, so, und was halt die offensiven Schwächen sind bei Holland. Und ich glaube halt, dass die Schwächen mehr gefeatured wurden als die Stärken in dem Ignite-Kontext. Aber um jetzt den Case für ihn zu machen, er ist halt schon der prototypische Wing, der eigentlich in der NBA auch sehr gut funktioniert. Ja, Jaylen Brown, Finals-MVP, der war damals am College bei California auch keine Effizienzbombe. Das sah ziemlich katastrophal aus. Ich meine, letztes Jahr wurden auch noch Memes gemacht über sein Ballhandling. Aber trotzdem auf NBA-Niveau, wenn du einfach so ein kranker Athlet bist mit insaner Rim-Pressure. Und das bringt er tatsächlich mit Holland. Ich glaube, dass er sowohl aus dem Standstill, Grab-and-Go-Situation, also quasi Fastbreak-Momenten, dass er aber auch Off-Ball sich gut bewegt und dann irgendwie um Pin-Down-Screens kommt und dann attackiert. All das bringt er mit und kann dann auch Plays machen, egal ob athletisch finishen am Korb oder dann halt auch Pässe spielen. Er ist jetzt kein Pick-and-Roll-Playmaker und Passer, wie es Nikola Topic ist, aber er ist halt jemand, der das Passing durch sein Driving-Game entfesseln und katalysieren kann. Also er erzwingt halt immer irgendwo die Rotation, weil er seinen Point-of-Attack-Defender schlägt. Da hinten muss dann die Rotation kommen und dann ist er halt auch gut genug und hält den Kopf oben, um dann die Plays zu machen. Kann ich jetzt noch finishen oder nicht? Muss ich den Ball rauspassen? Wohin geht der Kick-Out-Pass? Auch da waren jetzt am Ende der Saison noch ein bisschen mehr Advanced-Sachen dabei. Und das ist halt etwas, was ein ganz, ganz klarer NBA-Skill ist. Also Ron Holland gehört zu den wenigen Spielern, wo ich halt einen Superstar-Skill sehe. Und das ist halt so die Rim-Pressure, die er mitbringt. Und der Körper schreit halt auch nach NBA. Also, ja, ich kann verstehen, warum manche halt bei ihm ein bisschen mehr raus sind, aber ich halte es für gefährlich, in dieser Draft ihn besonders sliden zu lassen, weil das würde richtig, richtig dumm aussehen in einigen Jahren, wenn er dann einfach an seinem Dreier noch ein bisschen mehr gearbeitet hat. Freiwurfquote und Dreierquote, klar nicht besonders toll, aber ich meine auch, dass da ein bisschen mehr drin ist. Zumindest sollte er auch so als Spot-Up-Guy dann genügend Gravity haben und halt sein Driving-Game ist halt so gefährlich, dass er vielleicht einer der wenigen Spieler sein kann, von dem du Off-Ball vielleicht gar nicht so viel helfen möchtest oder so tief absinken willst, weil wenn er den Ball bekommt und dann ein, zwei Schritte mit dem Ball machen kann, ohne großartig contained zu werden. Entschuldige die ganzen Anglizismen und englischen Wörter. Manchmal ist das bei Draft-Scouting und bei dem Analyse-Ding ein bisschen zu sehr drin. Aber wenn er dann halt den ersten, zweiten Schritt bringen kann, ohne dass jemand vor ihm steht, dann hältst du ihn nachher auch nicht mehr auf. Ein bisschen so Design Williamson, Dwayne Waiting. Und ja, deshalb glaube ich auch, dass er ein bisschen skalierbarer ist, als man meinen kann, dass man sich bei ihm vielleicht schon zu sehr auf den Wurf und auf die Dreierquote jetzt beschränkt. Einfach, weil sein Driving-Game so gut ist.
Stichwort Dreier. Da können wir bei Matas Buzelis dann auch gleich drüber reden. Ich finde, das ist eine ähnliche Situation. Inwiefern, so eine Grundsatzfrage, inwiefern gewichtest du das denn, dass Spieler, in dem Fall jetzt G-League Ignite, von der Highschool direkt auf die NBA-Linie wechseln müssen oder wechseln können? Gibst du ihm dann ein bisschen Benefit of the Doubt, was die tatsächlich auf den ersten Blick 27% Dreierquote sieht nicht glorreich aus, aber sagst du, okay, das ist was, was sich dann vielleicht eher noch entwickeln kann, als jetzt, weil die College-Spieler ja diesen Zwischenschritt quasi haben.
Ja, ist ein guter Punkt. Also habe ich jetzt gar keine vorgefertigte oder gefestigte Meinung zu. Ich glaube schon, dass erstmal diese Umstellung schon was bedeutet, also mit der Quote und vor allem auch die Art der Würfe, das ist ja immer auch wesentlich entscheidender. Coach Hart bei Ignite hat dann immer großen Wert drauf gelegt, schon NBA-Systeme laufen zu lassen. Also es gab halt sehr viele von diesen Chicago-Actions, die ich ein paar Mal angesprochen habe, dass jemand in der Ecke steht, dort einen Block gesetzt, kriegt einen Pin-Down, hochcuttet und dann den Ball bekommt. Ja, das sind halt Momente, wo ich sage, okay, die dürfen sich halt schon sehr krass ausprobieren. Also ich glaube auch, dass die Quote bei Buzelis sehr, sehr interessant. Kollege Dennis Jansen von Gathering Intel hat es ja letztens immer mal getweetet, der war, glaube ich, bei den Unguarded-Würfen aus dem Catch-and-Shoot, war er so unfassbar schlecht, ich weiß gar nicht, ob 10 von 44 war oder sowas, wo du sagen kannst, ey, das ist nicht zu halten, also das wird auf jeden Fall besser sein. Das ist einfach Shooting-Varianz und die Quoten und auch das Volumen ist einfach in einer singulären Saison bei jungen Spielern nicht hoch genug, um das wirklich zu bewerten. Aber klar ist natürlich auch bei Ron Holland, dass der Wurf schon ein Swing-Skill ist, wenn es jetzt Richtung Top-Star geht oder Richtung Primary-Ballhändler, dann muss der Wurf natürlich schon, egal ob aus dem Pull-Up oder aus der Midrange heraus, schon besser werden.
Lass uns doch vielleicht direkt bei Buzelis weitermachen, der andere von den beiden Ignite-Jungs. So ein, ja, wenn es gut läuft, so ein richtiger Point-Forward, wie wir ihn ja in der NBA sehr gerne sehen würden. Und da eben auch die Frage nach dem Wurf, hat auch um die 27% geschossen jetzt in der G-League. Davor, im letzten Highschool-Jahr, halt wahnsinnig heiß gewesen mit einem Jumper, der echt schön aussieht und auch nicht nur Catch-and-Shoot, sondern auch aus der Bewegung ziemlich schön, wahrscheinlich sogar noch schöner aussieht, noch fluider aussieht. Wie sieht's bei ihm aus? Weil er im Gegensatz zu Holland, wo man wirklich sagen kann, hey, Prototyp Wingstopper, wenn der Wurf kommt, dann ist das ein 3&D. Buzelis hat defensiv gerade Onboard schon mehr Fragezeichen, oder?
Also bei Buzelis ist halt das Ding, dass man sich auch gefragt hat teilweise, wenn man sich Taping angeschaut hat, wow, wie hat er jetzt schon wieder den Block gebracht? Also wenn wir jetzt um die Defense sprechen, weil Buzelis war jetzt ja auch nicht total krass bei den Measurements. Also ich glaube, war jetzt am Ende vermessen mit 6'9 oder 6'10 und leicht positiver Wingspan, meine ich. Oder war es irgendwie 6'8 und 6'10, irgendwie so um den Dreh. Aber bei ihm ist halt das Ding, oder ich glaube 6'10 und 6'11 war, sorry, dass er einfach ein sehr, sehr gutes Timing hat und dass er wirklich ein krasser Run-and-Jump-Athlet ist. Also die Sprungkraft ist wirklich sehr stark und dadurch kann er auch noch Würfe verändern, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet, wenn er dann irgendwie von der Weakside-Ecke noch rüber rotiert und dann tatsächlich den Wurf auch noch blockt. Also ich glaube, dass er ein sehr guter defensiver Playmaker ist, anders als Ron Holland, der vielleicht mehr auf Point of Attack verteidigen kann, mehr oben herum, sag ich mal, ja, at the nail, am Flügel oben, an den Slots. Und bei Buzelis sehe ich ihn halt mehr so als, ja, Corner-Wing-Verteidiger tief, als Low-Man-Helper. Und da kann er auch sehr, sehr gute Plays machen. Und das gefällt mir richtig gut, weil das Skillset bei ihm natürlich ist noch mehr vom Dreier abhängig, weil ich glaube, dass Buzelis im Gegensatz zu Ron Holland kommt halt weniger mehr über dieses On-Ball-Slashing, sondern ist halt klar schon ein Off-Ball-Spieler, der dann die Vorteile, die kreiert wurden, noch weiter ausbauen kann, der dann halt den Ball gut auf den Boden setzen kann, ein gutes Face-Up-Spiel hat für einen Spieler seiner Größe, passen kann. Aber es fängt bei ihm schon stärker noch oder hängt am Anfang stärker von der Gravity ab, die er ausstrahlt. Und ich glaube halt, dass Teams, ähnlich wie es jetzt bei den Orlando Magic mit jedem Spieler gemacht wurde, auch selbst in der Regular Season, ja, wir lassen ihn erstmal werfen, wir gucken, dass wir erstmal die anderen Driver zumachen oder die Driving Lanes zumachen. Und wenn Buzelis das nicht bestrafen kann, so diese offenen Catch-and-Shoot-Dreier aus der Corner, dann wird es halt schon schwieriger mit seinem offensiven Skillset. Aber ich glaube, wenn das kommt und da, ja, ist halt momentan nach dem G-League-Zahlen schwierig zu prognostizieren, aber dann entfaltet sich alles andere und dann haben wir wirklich einen sehr, sehr modernen, mobilen Vierer, der hinten den Korb noch mitbeschützen kann, dem du auch ein bisschen switchen kannst und der vorne ein sehr breites Skillset hat, der vielleicht nichts elitär macht, aber der natürlich als 6'10-Shooter, der dann den Ball auf den Boden setzen kann, close attackieren kann, Plays machen kann, das ist dann schon sehr, sehr viel wert, weshalb ich ihn auch höher habe als viele andere.
Ja, du hast ihn an 5 an deinem Board, das deckt sich mit dem Consensus und auf den Boards, die ich mir angeschaut habe, ist er so, ja, zwischen 3 und 9 fliegt er da irgendwo rum, aber eher am höheren Ende dieser Range. Also ich glaube, Top 5 Pick, das wird er dann schon sein am Ende. Ich meine auch, dass er in den letzten Wochen immer mehr nach oben gerutscht ist bei vielen. Vielleicht gerade, wie du sagst, dass er ein Skillset hat, was sich sehr gut dann auf die NBA übersetzen lässt, wenn der Wurf einigermaßen da ist. Aber gefühlt ist es ja etwas, das wir bei jedem zweiten Prospect mindestens sagen, ja, ja, wenn der Wurf kommt, dann, wenn der Wurf da ist, dann lass uns über jemanden sprechen, bei dem der Wurf definitiv da ist, wo es aber vielleicht das ein oder andere Fragezeichen gibt. An 4 auf deinem Board Reed Shepard von Kentucky, der, ja, ein Shooter ist er. Ich glaube, so kann man das durchaus formulieren, gelinde gesagt.
Ja, klar, das ist natürlich das, was zuerst auffällt bei ihm. Über 50% jetzt am Ende die Dreierquote. Ja, also Reed Shepard, ich hatte ihn vor der Saison auch nicht auf dem Schirm. Bei Kentucky gab es natürlich sehr, sehr viele gute Freshmen, die wieder reingekommen sind. Und Reed Shepard war da so ein bisschen, ja, jemand, der zuerst nicht so krass auf dem Radar war, war auch sehr, sehr früh schon als Highschooler committed für Kentucky zu spielen und hat sich committed. Die Eltern haben auch beide damals am College gespielt, der Vater Anfang der 90er sogar Final Four, Most Outstanding Player, hat den Titel mit Kentucky gewonnen und ja, also ich war nach den ersten Wochen sowas von geflasht, also so ein Spieler wie Reed Shepard habe ich vorher auch nicht gesehen. Ich kann mich jetzt noch ein bisschen auch an Alex Caruso bei Texas A&M erinnern, der auch schon irgendwie krass war als Spieler, aber der natürlich trotzdem Senior war und bei Shepard einfach so ein Spieler, der gar nicht so aussieht, wie es die Zahlen am Anfang sagen, so. Also seine Block- und Steal-Zahlen komplett krank. Also kann man nicht anders sagen, ein Block-Percentage von 2,5 und Steal-Percentage von 4,6. Das kann man an einer Hand abzählen, wie viele Freshmen in High-Major-Conferences das in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Und dann halt noch jemand, der aussieht wie ein kleinerer Doug McDermott. Also wurde jetzt auch nur mit 6'1 and a half vermessen. Leicht positive Wingspan, dazu aber sehr gute athletische Zahlen aufgelegt. Also bei den ganzen lateralen Messungen, also Agility. Und ich glaube auch, dass tatsächlich sein Jump-Vertical ziemlich gut war. Was für mich immer so der hauptstehende Punkt ist, warum ich glaube, dass Reed Shepard, auch wenn er aussieht wie der Spieler, den man als erstes attackieren möchte in der NBA, warum das nicht so oft funktionieren wird, ist halt so seine Hand-Augen-Koordination am Mann. Also die ganzen Strips und Reach-Ins, die er hat und wie oft er da den Ball stealt, das ist wirklich Caruso-like und ich glaube, das lässt sich auch für die NBA ganz gut übertragen. Natürlich ist die Frage, okay, wie gut kann er seinen Mann vor sich halten? Das wird nicht so gut funktionieren in der NBA, oder das wird natürlich schon so das größte Fragezeichen mit sein und auch die größte Schwäche. Aber er ist halt ein sehr, sehr intelligenter Team-Defender und kann halt auch noch so Blocks anbringen, wenn man schon gar nicht damit rechnet, wenn er irgendwie from behind noch contestet und so. Und in der Offense, klar, das Shooting ist so der ganz große Skill, der heraussticht. Egal, ob irgendwie tiefe Dreier in Transition, aus dem Dribbling, Off-Movement, Spot-Up, so, er trifft alle und da gibt es eigentlich kein Fragezeichen. Ich hätte jetzt nur knapp über 8 Dreier auf 100 Possessions genommen. Lag aber auch daran, dass bei Kentucky sehr, sehr viele gute Spieler zeitlich auf dem Feld waren. Die Offense da ein bisschen egalitärer war. Es waren jetzt übrigens 52,1%, also 75 Dreier von 144 Versuchen. Also das, ja, wenn wir dann noch irgendwie die Freiwurfquote dazu nehmen, wo wir dann einfach ganz klar sagen müssen, ey, das ist so ein robuster Indikator. Also 83% hat er jetzt getroffen. Da hat er nicht so viele Freiwürfe genommen. Aber da machen wir
sich gar keine Sorgen. Und zum Teil auch wirklich tiefe Dinger. Also wenn wir über die Dreier reden, das war zum Teil wirklich auch schon NBA-Range.
Auf jeden Fall.
Zum großen Teil sogar.
Das war NBA-Range, weil natürlich ein extremes Spacing dadurch verursacht wurde, weil man ihn halt schon früh aufnehmen musste. Man hat natürlich ihn auch ausgenutzt, ihn ein bisschen mehr Offball agieren zu lassen, um halt Spieler wie DJ Wagner und Robert Dillingham, Antonio Reeves auch ein bisschen Onball kreieren zu lassen, zum Korb zu ziehen. Und dadurch war er noch stärker in der Offball-Rolle, als es halt in der NBA sein wird und sein muss auch. Weil es ist natürlich so Thema Skalierbarkeit, in wie viele Lineups passt der rein. Also Reed Shepard sollte schon dein kleinster Spieler auf dem Feld sein. Er sollte jetzt nicht unbedingt mit Darius Garland zusammen auf dem Feld stehen. Aber wenn du vielleicht einen anderen Guard hast, der für einen Guard überdurchschnittlich groß ist, so dann glaube ich, dass du dann am Point of Attack ihn da kaschieren kannst, vielleicht mit Pre-Switches ein bisschen arbeitest, dass du ihn öfters mal aus so Mismatches raushältst. Und du willst ja Reed Shepard auch Off-Ball haben als Team-Defender, weil er da einfach den meisten Wert bringt durch seine Deflections und Steals, die er einsammelt, durch seine Team-Defense und Help-Defense noch auch am Korb, wo man ihn halt auch gar nicht vermuten würde, dass er dort noch Plays machen kann. Also das ist extrem gut und halt sein Playmaking ist halt jetzt noch underrated, weil er beim Kentucky-System, wie so viele andere Guards vor ihm auch, natürlich gar nicht so diese On-Ball-Situation bekommen hat in der Masse, wo er dann hätte zeigen können. Was man aber gesehen hat, Reed Shepard, sehr, sehr smarter und guter Passer, direkt in Defensiv-Rebounding-Situationen, macht das Spiel schnell, kann aus dem Pick-and-Roll auch schon verschiedene Reads oder hat verschiedene Reads drin, kann da Spiele oder Pässe spielen und das, also ich glaube auch, dass er in der On-Ball-Rolle in der NBA sehr gut funktionieren wird. Dazu kommt halt das Pull-Up-Shooting, was sehr, sehr gut ist. Du kannst ihn nicht großartig absinken, du musst eigentlich immer dranbleiben. Seine Athletik ist halt okay, also da nehmen wir ja auch gerne noch die Free-Throw-Rate, die jetzt nicht ganz so geil ist bei ihm mit 24,7%, aber Dunks sind ja auch immer so ein probates Mittel, um die Athletik zu checken. Er hatte immerhin 5 erfolgreiche Dunks bei 6 Versuchen. Klar, die meisten kamen jetzt eben in Transition-Situationen, aber er ist jetzt niemand, wo ich sagen würde, oh, da mache ich mir jetzt komplett Sorgen, ob er jetzt mit in der Athletik überleben kann in der NBA. Ich glaube, dass er genügend Skills mitbringt. Ich hatte gerade bei Ron Holland Superstar-Skills angesprochen, bei Reed Shepard ist halt die Kombination aus variablem Shooting, Team-Defense und einfach, ja, cleverem Playmaking, so was den Unterschied machen kann, weshalb er, glaube ich, auch in sehr viele Teams reinpasst. Ich hätte nur den Wunsch, dass man ihn vielleicht mit einem anderen Guard- oder Flügelspieler-Part, der ein bisschen mehr so den Point-of-Attack-Defense Teil übernimmt.
Und er hat auch mit, so um die 180 Pfund wenigstens ein gewisses Gewicht, im Gegensatz zu seinem Kentucky-Kollegen, ja. Den du, und das ist einer der größten Ausreißer, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Rob Dillingham, du hast ihn gerade schon ganz kurz angeschnitten. Auf den ersten Blick, es ist klar, warum viele ihn hochhaben. Sehr, sehr dynamischer Shot-Creator, guter Shooter. Aber ich gehe stark davon aus, wenn du jetzt gleich darauf zu sprechen kommst, warum du ihn im Vergleich zum Consensus-Ranking an 8, also er ranged da so zwischen 3 und 10, du hast ihn an 18. Muss man dazu sagen, du hast mir vorher gesagt, außerhalb der Top 10 ist dein Board noch nicht finalisiert. Kann sein, dass er vielleicht noch ein, zwei hoch, ein, zwei runter, aber jetzt gerade mal an 18. Ist es so einfach zu sagen, dass die Defense einfach zu schlecht ist und wahrscheinlich auch zu schlecht sein wird, oder hast du noch mehr Fragen?
Ja, schon, leider. Also die Erfolgsgeschichte von Guards, die unter 6'9 sind oder knapp 6'9 nur, dazu die Masse von ihm mitbringen, Anführungszeichen Masse, war ja, glaube ich, 100, wie viel Pfund waren es? 160, 165, weiß nicht mehr genau.
164, das ist so ungefähr Trae Young Level. Damit wäre er, wenn er jetzt reinkommt, einer der Federgewichte in der NBA.
Genau, also kleine Federgewichte in NBA, das ist wirklich, also Finger weg. Also man kann es nicht anders sagen, weil ich sehe schon eine Möglichkeit natürlich, wie Rob Dillingham aufs Feld kommt, gerade in der Regular Season, wie er dann, du hast es angesprochen, mit seinem dynamischen Scoring-Paket, also sehr, sehr guter Ballhändler aus einer technischen Perspektive heraus, sehr shifty, kann sich seinen Spieler oder seinen Gegenspieler zurechtlegen, mit schnellen Crossover-Moves dann zum Korb ziehen, oder akrobatische Finishes, hat einen guten Finishing-Touch auch am Ring, die Dreierquote mit 44% natürlich sehr, sehr gut, nahm über 10 Dreier, auch teilweise tiefe Dreier aus dem Pull-Up heraus, also das ist alles sehr, sehr gut gewesen, so im offensiven Teil. Bei Dillingham ist aber schon einfach die Frage, kann er dieses Scoring in die NBA rüber retten, in der großen On-Ball-Rolle, wenn einfach der Drive nicht mehr so da ist, so, weil, also ich verhaspel mich da ein bisschen, weil ich schon so nach positiven Beispielen brauche. Natürlich ist man irgendwie schnell bei Trae Young, aber Trae Young bei Oklahoma war nochmal ein ganz anderes Level an Prospect als jetzt Rob Dillingham bei Kentucky. Und es ist einfach sehr, sehr schwer vorstellbar, wie Dillingham, der schon am College-Level gehuntet wurde, und das sieht man selten, also NBA-Prospects werden normalerweise nicht im College gehuntet, ja, weil er da einfach kaum eine Chance hatte, dagegen zu halten. Also egal, ob jetzt am Perimeter, wo er auch sehr, sehr viele Fouls eingesammelt hat, weil er da überaggressiv noch versucht hat, erstmal den Ball zu stehlen, weil er natürlich wusste, okay, wenn jetzt gedrived wird, kann er nur sehr schlecht vor seinem Mann bleiben, beziehungsweise an der Hüfte dranbleiben, um da noch dann irgendwie zu contesten. Also da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen, und ich kann mir halt vorstellen, dass er so ein elektrisierender Bench-Scorer sein wird, der auch mal schnell 20 Punkte irgendwie auflegt in einem Game, wenn der Dreier dann fällt, wenn er heiß läuft. Aber ich war zum Beispiel auch ein bisschen höher bei Bones Highland. So, und auch Bones Highland hat ja gezeigt, dass es einfach so, wenn du dann nicht aber auch so die On-Ball-Raps kriegst und nicht in der Offense machen darfst, was du willst, und du dann einfach trotzdem Probleme hast, dir Vorteile zu kreieren, abseits einfach von deinem Shot Making und deinen tiefen Dreiern und generell dem Pull-Up-Game, dann hast du schon wenig mehr beizutragen. Also ist natürlich ein besserer Ballhändler und auch Passer noch als Bones, wobei auch Bones bei VCU nicht so verkehrt war. Also ich tue mich da sehr schwer mit. Es ist einfach, es liegt an der modernen NBA, muss man fairerweise dazu sagen, warum Rob Dillingham bei mir zu tief gerankt ist. Ich habe halt physischere Wings vor ihm gesetzt jetzt in dieser Range und ich habe jetzt kein Problem damit, wenn ihn jemand an 10 hat, aber an 5 oder 4, 5, 6, 7 finde ich schon schwierig, weil ich mir nicht gerade vorstellen kann, wie er tatsächlich jetzt irgendwie als 30er Usage Rate Guy in den Finals 40 Minuten spielt. Also das wird defensiv, glaube ich, nicht tragbar.
Lass uns mit den beiden UConn Guys weitermachen. Zum einen Donovan Klingon, der natürlich einer der polarisierendsten Leute dieser Draft-Class ist, weil er sehr, sehr hoch gerankt und auch gemockt wird von vielen. Und da habe ich jetzt gleich ein bisschen Angst, weil ich habe mich so ein bisschen in Stephon Castle verguckt in den letzten Wochen. Und da habe ich die Befürchtung, dass du gleich meine Wünsche und Träume zerschmettern wirst, weil bei Castle bist du auch ziemlich low, was dieses Konsensus angeht. Lass uns vielleicht mit Klingon anfangen. Bis hoch an die 2 zum Teil gerankt von den Draft-Kollegen. KOC hat ihn an 2, Vicini an 5, Givoni an 3. Tankathon 6, Hoop Intellect 4 und auf diesem Consensus-Ranking ist er an 6. Du hast ihn an 9, also jetzt keine riesige Abweichung, aber du scheinst dann eher auf der pessimistischen Seite zu sein, was Donovan Klingon angeht. Der Selling Point ist natürlich ganz klar riesiger Center, der aber für seine Größe trotzdem noch ziemlich mobil daherkommt. Ein potenziell elitärer Rim Protector und Drop Big, gut Rebounder, also all das, was man sich... Also mit seinen, der kommt dann mit 280 plus Pfund in die Liga. Das ist so ungefähr irgendwo zwischen Embiid und Jokic, was das Gewicht angeht. Aber wie gesagt, halt ziemlich mobil dafür. Das eine große Fragezeichen einfach, wie gut kann er in Space verteidigen? Also wie sehr kann er eventuell à la Rudy Gobert, vom Feld gespielt werden? Und was ist sein offensives Ceiling? Oder was ist jetzt erstmal sein, was ist sein offensiver Floor? Ist wahrscheinlich auch eine Frage. Also was hat dich dazu bewegt, Klingon an 9? Der ist doch schließlich ein Winner, Torben. Der hat doch jetzt 2 National Championships gewonnen. Das ist doch alles, was zählt.
Ja, ich muss auch dazu sagen, das ist so ein bisschen vielleicht ja mein Geständnis für heute. Also Klingon an 9 sieht viel schlimmer aus, als es ist. Also 2 weiß ich nicht, aber ab 3, 4 ist es okay für mich wirklich. Weil ich glaube, dass Klingon, dann sind wir auch jetzt bei einer sehr draftphilosophischen Frage, weil was ist das Ceiling von so einem Spieler? Wirklich ein realistisches Ceiling, jetzt nicht zu sagen, er trifft jetzt plötzlich Dreier wie Brook Lopez und bringt dir dann auch noch diese grandiose Mischung aus Drop-Coverage, Defense plus halt Dreier-Shooting und Floor-Spacing auf der 5. Das ist bei Klingon halt ein sehr großer Stretch. Das ist so etwas die Frage, weshalb ich ihn nicht sehe, irgendwie an 1 und 2, aber ich bin mir halt sehr, sehr, sehr sicher bei ihm, dass Klingon ein richtig guter NBA-Spieler wird, Starter auf der 5. An 9 wäre natürlich ideal für die Memphis Grizzlies, also ich glaube, Klingon und Triple J wäre so das bestmögliche Fit.
Da spricht natürlich der rein neutrale Draft-Analyst aus dir.
Absolut, absolut, genau, genau. Aber bei Klingon ist halt das Ding, gehört zu den ganz, ganz wenigen Spielern, die wir in den letzten 10 Jahren haben. Also ich arbeite halt gerne auch mit den Listen von Bartorvik, wo man ein bisschen filtern kann. Einfach weil es halt bei so vielen College-Spielern mal schwierig ist, die Übersicht zu behalten. Und es gibt halt schon ganz coole Metriken, die NBA-Prospects rausfiltern können. Also dazu gehören dann halt schon eben das Alter. Also wenn du jetzt bei Freshman und Sophomore aus High-Major-Conferences guckst, also die dann entweder in der ACC oder sonst wo gespielt haben, wo die besten Teams halt sind und ein gutes Level an Intensität herrscht und auch ein gutes Level an Talent in der Masse, in der Breite. Wenn du danach filterst, plus halt Box plus minus über 10. Also Box plus minus als Metrik, klar. Einzahlmetriken sind nie, das weiß er jetzt Schluss, aber das Ding halt ist, dass es sehr, 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 sehr selten vorkommt, bis fast gar nicht, dass Spieler, die so jung sind und so einen großen Impact schon haben auf das Spiel des Teams, dass die in der NBA nicht funktionieren. Also das sind letzten Jahre, eigentlich kannst du da immer die sehr, sehr gute NBA-Spieler rausfiltern. Und dieses Jahr gibt es halt 2 Spieler, die da darauf zutreffen. Das ist Reed Shepard und das ist Donovan Klingon. Also ich glaube halt, Klingon als Verteidiger, du hast gefragt, wie gut ist er in Space? Also Klingon ist schon vergleichsweise mobil für einen Spieler seiner Größe, aber hat da einfach physische, athletische Limitationen, die sind einfach naturgemäß gegeben. Also er kann einfach die Beine und die Hüften nicht so schnell flippen, wie andere Spieler es können, die 6'10", 6'3 groß sind. Das ist einfach normal, das ist Anatomie, aber dafür, dass er halt so schwer ist, bewegt er seine Beine noch ganz gut. Tacken besser als Walker Kessler, würde ich sagen, also naja, die Angst kann ich auch schon nehmen. Aber du willst ihn natürlich auch am Korb behalten, weil da ist er wirklich ein sehr, sehr guter Rim Protector. Also sowohl dass das Timing, als auch mit seiner Länge kann er den Korb einfach vernageln. Und Teams gehen einfach natürlich am liebsten dazu über, gerade in der Regular Season sehr viel Drop Coverage zu spielen. Und ich glaube, dass er dir ja schon eine Defensive verankern kann. Und der große Selling Point bei ihm halt im Gegensatz zu einem Walker Kessler ist ja, dass er offensiv dir einfach noch mehr bringt. Also bei UConn hat er jetzt in einem System gespielt, was sehr viel auch mit Dribble Handoff Aktionen agiert hat, wo er im Pick and Roll eingesetzt wurde, aber nicht nur als Abrollerspieler, sondern auch irgendwie dann als Passer im Short Roll oder an den Elbows, dass er da Pässe spielen sollte. Und das sah schon gut aus. Also klar ist er niemand, der jetzt irgendwie Embiid-like Grab-and-Go oder Jokic Grab-and-Go mäßig den Ball nimmt nach einem Defensiv-Rebound, Coast-to-Coast geht und dann noch irgendwie No-Look-Assist in die Corner spielt. Aber er kann zumindest schon in diesen Dribble-Hand-off-Elbow-Aktionen viel mehr machen, als es ein Walker Kessler kann. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, glaube ich, in vielen modernen NBA-Systemen. Man muss nur dazu schauen, welchen Wert Dribble-Handoff-Aktionen bei den Nuggets haben. Natürlich, klar, man hat Jokic, da will man ihn auch in solchen Situationen einbinden. Aber das kann schon auch eine Offense katalysieren, auf ein sehr gutes Niveau bringen, wenn man einen Spieler, selbst wie Steven Adams, der ja auch viele große Probleme in der NBA hatte, in der modernen NBA, teilweise vom Feld gespielt wurde. Aber der hatte auch seinen positiven Impact immer dann, wenn er als Screener eingesetzt wurde, wenn er auch dann eben so sein gutes Auge für Mitspieler, für Cutter und sein Passing-Game auch am Elbow hatte. Und deshalb war auch Taylor Jenkins immer jemand, der Steven Adams gerne in solche Situationen gebracht hat, obwohl man einen Ja Morant, einen Desmond Bane und sonst wen noch außen rum hatte. Und das sehe ich bei Klingon auch, dass man ihn so einsetzen kann, dass er dann auch sich auch einen guten Wert für eine NBA-Offense bringt. Was so jetzt Shooting-Potenzial und Talent betrifft, ja, das ist es halt, wo ich schon sagen muss, weiß ich nicht, ja, er hat jetzt eine Handvoll Dreier genommen, am Ende waren es jetzt 2 von 8 in der Saison. Die Freiwurfquote ist okay, ich finde den Touch auch in Ordnung soweit, also wenn er jetzt tatsächlich so Hookshots anbringt, den Ball flippt, also 60% klingt natürlich erstmal jetzt nicht gut bei der Freiwurfquote, aber es ist halt auch jetzt nicht 40% Andre Drummond-like oder sonst wer irgendwie, der aus dem College gekommen ist. Also ich glaube, Hacke Klingen werden wir nicht sehen, aber es ist natürlich trotzdem wieder immens beschränkt, so was das offensive oder offensives Ceiling betrifft, wenn du halt dir eigentlich selber so gut wie gar nichts off the dribble kreieren kannst, wenn du den Ball nicht werfen kannst, abseits von 10 Feet, ja, dann, sorry, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Lorenzo, aber dann sind wir halt wirklich bei der draftphilosophischen Frage, so sollte man einen Spieler so hochziehen, wo eigentlich klar ist, so dass es irgendwo Richtung Steven Adams, Walker Kessler in diese Richtung geht und ich finde ihn dann an 9 in Ordnung gerankt, ich kann halt auch sehen, wenn man ihn dann irgendwie an 3, 4, 5, weil ich glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Advanced Stats Guy auch wird, einfach weil er in seinen Minuten sowohl den Korb beschützt, als auch viele kleine Dinge in der Offense macht, wie halt Screens, vertikales Spacing, Mismatches auch bestrafen kann. Also wenn er dann einen kleineren Spieler hat, der kann schon aufposten, hat er auch einen besseren Touch als Steven Adams, finde ich, in diesen Turnaround-Jump-Hook-Situationen. Also das ist schon okay, aber ich habe auch irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Hawks an 1 klingeln, einfach weil sie sagen, komm, wir haben so gesackt die letzten Jahre, eigentlich seit Trae Young da, sacken wir defensiv. Wir holen uns jetzt einfach jemanden rein, wo wir wissen, der kann unsere Defense verankern als Drop-Coverage, als Drop-Defender, als Ringbeschützer und dann ist es jetzt halt so, dass wir einen Number-One-Pick dafür aufbringen mussten. Ich weiß nicht, wie stehst du denn dazu? Ich habe jetzt leider nicht mehr genau in den Ohren, wie ihr das damals behandelt habt, das Thema.
Na, kannst du aber einen drauf lassen, dass wenn die Hawks Klingen ziehen, dass ich dann der Erste bin, der die Fahne hochhält. Nein, es ist wirklich, ich finde Walker Kessler einen ganz guten Comp, weil ich habe gerade Gobert angesprochen, das ist natürlich so der Prototyp Drop-Big Rim Protector, das absolut beste Outcome, vierfacher Defensive Player of the Year und all das. Man darf nicht vergessen, dass da einfach Welten dazwischen liegen, was auch tatsächlich nochmal Mobilität und aber vor allem Masse angeht. Also logischerweise, je mehr Masse du bewegen musst, umso schwieriger ist es, beweglich zu sein. Und man muss immer dazu sagen, für einen Spieler seiner Ausmaße ist er sehr beweglich. Aber im NBA-Durchschnitt und selbst im NBA-modernen Big-Man-Durchschnitt ist er halt nicht beweglich. Und deswegen mache ich mir schon Sorgen, wie gut, also was für ein guter Anker er dann tatsächlich sein kann. Aber auch wenn du das jetzt sagst und das, was ich bislang von ihm gesehen habe, ich denke, er hat einen sehr hohen Floor als einfach als Defender und als defensiver Anker, ähnlich zu einem Walker Kessler.
Würde ich so unterschreiben, also den Case kann man eben so machen, dass der Floor schon sehr hoch ist.
Die UConn-Offense-Geschichte, die uns allen ja jetzt auch nochmal ein bisschen mehr, also Leute, die jetzt nicht wie du wahrscheinlich jedes UConn-Game gesehen haben, sondern auch Leute wie ich, haben sich mit der UConn-Offense beschäftigt, einfach weil jetzt eben Dan Hurley bei den Lakers im Gespräch war, sehr konkret. Das sieht schon alles echt schön aus, also das sind für ihn meistens dann doch eben simple Reads, aber diese simplen Reads macht er halt und spielt die richtigen Pässe und kann sich da einfügen. Ich will jetzt nicht sagen als Hub, aber eben am Top of the Key Dribble Handoffs zu laufen. Ich glaube, auch offensiv wird er sicherlich eine Rolle haben können, wie du gerade skizziert hast, aber die Scoring Upside bzw. Scoring Downside macht mir schon Sorgen, weil er eben auch nicht, wir haben eingangs über Derek Lively und Daniel Gafford gesprochen, er ist eben nicht dieser explosive Rimrunner, der, wo man dann sagt, okay, wenn die Hawks ihn jetzt wirklich an 1 ziehen würden, oh, an der Seite von Trae Young, der wird aufblühen, der wird Lobs rechts und links kriegen. Er ist ein okayer Roller, finde ich. Er ist ein okayer, auch ein Lob-Catcher hier und da mal gewesen. Aber eben in Sachen Explosivität und in Sachen, ja, wie schnell er einfach ein guter Screener auch gewesen, aber wie schnell er dann eben zum Ring kommt, wie viel Rim-Pressure, er in diesen Pick-and-Roll-Situationen ausüben kann. Ich glaube, das ist einfach gedeckelt durch seine physischen Voraussetzungen. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht der größte Fan von ihm. Und ja, aber gerade in so einem System, wenn du dann, du hast die Grizzlies gerade angesprochen, wenn du dann einen JJJ neben dir hast, der dir ein bisschen mehr von diesem, bisschen mehr Spacing und ein bisschen mehr auch diese Athletik dann auf den großen Positionen oder diese Agilität auf den großen Positionen, das so ein bisschen ausmerzen kann, was Klingen vielleicht hier und da fehlt. Ich glaube auch, dass er eine sehr gute Rolle in der NBA spielen kann, aber ich bin philosophisch bei dir, ein so traditioneller Big mit einem offensiven Skillset, bei dem die Upside wahrscheinlich sehr gedeckelt ist, wäre ich auch sehr vorsichtig, den an 1 oder selbst in der Top 3 zu ziehen.
Ja, vor allem ein Punkt, den man natürlich ansprechen muss, ist Versatilität. Also wenn dich ein Team dazu zwingt, dann in den Playoffs irgendwann mehr am Flügel zu verteidigen, weil die bestimmte Actions laufen, also gerade wenn ein Team selber irgendwie viel mit Screens am Flügel arbeitet, mit Dribble-Handoff-Aktionen und du bist dann immer in der numerischen Unterzahl, weil dein Big einfach gedroppt ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Donovan Klingen einfach irgendwann in Anführungszeichen nicht mehr spielbar wird. Man muss ja immer unterscheiden zwischen nicht spielbar aufgrund einer Defense und aufgrund einer Offense. Und vor allem nicht spielbar im Sinne von, das Matchup gibt es halt gerade nicht her. Also kannst du denn vielleicht auch der anderen Mannschaft aufzwingen, gar nicht small zu gehen, wenn du Klingen hast? Und das ist halt die Frage eben, kann er offensiv so viel bringen, dass das andere Team sich gar nicht erlauben kann, irgendwie mit einem 6'8, 6'7 Spieler ihn zu verteidigen? Das weiß ich halt nicht, ob er als Scorer da wirklich dominant genug sein kann. Und das Thema Versatilität für die Defense ist schon irgendwo ein Problem, weil ich dann glaube, wenn du irgendwann dazu übergehen willst, alles zu switchen, um irgendwie ständig einen Körper vor dem Ballhändler zu haben, bei den Blöcken nicht zu viel Abstand zu lassen, dann wird das mit Klingen schon nicht funktionieren. Also das, da kannst du noch so smart sein, das haben wir ja auch bei den Celtics jetzt gesehen, mit Porzingis, den die auch lieber im Drop gehalten haben, dass du natürlich viel Offball schon pre-switchen kannst und so weiter. Aber irgendwann kommt er in die Situation rein. Bei Klingen habe ich dann, wie bei vielen anderen sehr, sehr großen, schweren Spielern, die Befürchtung, dass er da einfach an Wert verliert und deshalb auch nochmal da ein, zwei kleine Minuspunkte, weshalb ich nicht ganz so sehe, ihn tatsächlich an 1 oder 2 zu haben.
So, ich bin bereit, Stephon Castle, zertrümmer mir meine rosa-rote Brille. Ich mag ihn einfach. Ich mag seinen Spielertyp, ist ein physischer Combo-Guard mit so 6'5, 6'6, lange Arme, guter Finisher, solider Playmaker, Defense natürlich wird wahrscheinlich seine Calling Card sein, Perimeter-Defense. Ich habe mir aufgeschrieben, Jack of all trades, Master of none. So dieses schöne Sprichwort und das gesagt, der Superstar-Skill, hast du vorher bei einem der Prospect gesagt, dass du den an einer Stelle siehst, an einer anderen vielleicht nicht. Ist das der Hauptgrund, warum du Castle, der im Consensus, Rookie-Scale-Consensus-Ranking an 4 ist, KOC, also er geht bis zur 1 hoch. KOC hat ihn an 1 auf seinem Big Board. Vecini an 3, Givony an 6. Also so diese Top 5 Range. Du hast ihn an 13. Warum? Torben, warum?
anders gefragt. Welcher Guard-Spielertyp verliert deiner Meinung nach am meisten Wert in den Playoffs?
Ein wackeliger Shooter, der in anderen Aspekten dann nicht genug bringt, um auf dem Feld zu bleiben.
Richtig, vor allem ist die Defense dann egal, klingt hart, aber es ist dann nicht mehr ganz so relevant. Also das Problem bei Stephon Castle ist, dass dieser Spielertyp leider, dieser Archetype in den letzten Jahren mit am meisten an Wert verloren hat und ich eigentlich auch auf deiner Seite bin. Also ich mag den Spielertyp grundsätzlich ebenfalls. Also ich mochte Anthony Black, ich mag jetzt aktuell so den Spielertyp, der eigentlich darstellt mit Markelle Fultz, bizarrerweise beide jetzt von den Orlando Magic genannt. Aber es ist schon so, dass diese großen Guards, die auch eine okaye Physis oder gewisse Bulligkeit mitbringen, die sehr gute Point-of-Attack-Defender sind, die im Angriff auch den Ball auf den Boden setzen können, die Plays machen können, die am Korb finishen können. Wenn das aber nicht auf einem extrem hohen Niveau in der NBA ist, wo du auch eine On-Ball-Rolle bekommst, und es ist ja so das Gerücht, dass Stephon Castle in der NBA unbedingt Point Guard, also der numerische Einser spielen möchte, auf der Eins spielen will, dass er deshalb manche Workouts abgesagt hat, wo das Team schon eben nominellen Starting Point Guard hat. Und bei Castle ist das Problem, dass ich genau diese Sache sehe, also dieses Problem, was wir jetzt bei den Magic hatten, dass Markelle Fultz und Black ja gar nicht mehr spielbar waren. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, es gibt ja mehrere von diesen Spielertypen oder von eben NBA-Spielern, die das symbolisieren. Das verliert zu schnell an Wert und ich befürchte, du warst schon auf der richtigen Spur, meiner Meinung nach, nicht falsch verstehen, aber mit diesen Jack of all trades und Masters of none, das ist teilweise ein Problem, das habe ich in unserem Pod in dem letzten mit David Krutt bei den Wings bei Cody Williams angesprochen, weil das ist für mich das gleiche Problem. Cody ist ebenfalls diese Riege an Spielern, wo du sagst, gute physische Tools. Klar, Cody ist jetzt noch als Wing größer, aber Castle eben ein bulliger Point-of-Attack-Defender. Aber wenn er in der NBA auch ein bisschen Off-Ball funktionieren muss und er nahm jetzt 5 Dreier auf 100 Possessions, hat knapp 27% getroffen, die Freiwürfe fallen mit 75%. Das ist so das einzig gute Makel, was wir für einen Guard noch haben, weil bei ihm, weil 5 Dreier in dem Team, wo auch Cam Spencer, der nominelle Point Guard auch war. Also eigentlich die meiste Creation in diesen Sets, die natürlich sehr viel auf Bewegung und auf Pass beruhten. Aber trotzdem war Cam Spencer bei UConn immer der am Ende schon irgendwie kreiert hat, den ich am versiertesten da fand. Und ich habe bei Castle wirklich das Problem, dass das so ein eigentlich ein Rollenspieler-Skillset ist, wo alle immer sagen, und dann auch jemand wie KOC an 1, dann man liest immer, ja, wenn der Wurf fällt, so, oder wenn der Wurf kommt, dann passt plötzlich alles. Ich sag's ja auch manchmal bei Spielern wie Saar ist es ja auch so, oder bei Buzelis. Nur bei dem nominellen Guard, der vor allem Lead-Ballhändler sein will, wenn da einfach so das Driving-Game nicht gut genug ist, und das ist aus meiner Sicht nicht, es ist okay, aber auch nicht besser. Ich sehe da halt einen Komplementärspieler, der aber eventuell sehr schnell an Wert verliert und nahezu unspielbar wird, wenn der Dreier einfach gar nicht fällt. Und das weiß ich nicht. Also ich glaube, Castle wird am Anfang überhaupt nicht respektiert, egal ob Off-Ball oder On-Ball. Die Defense wird absinken und sind da wirklich, sind da seine Passing-Instinkte, ist da sein Playmaking gut genug. Bei UConn war es okay, sah okay aus, aber auch nicht viel mehr. Also das ist ein bisschen das Problem. Er ist natürlich abgerutscht, weil, wie ich gesagt habe, so die Draft ist halt relativ flach. Also man kann ja auch Castle an 12, 11, 10, 9, 8 erzählen irgendwo da. Aber auch halt an 14, 15, das würde ich auch nicht haten. Also ich finde generell, das ist jetzt keine Draft, wo ich besonders viel an anderen Boards kritisieren möchte. Ich sehe halt Sachen anders, aber ich kann schon verstehen, was einfach sehr, sehr diffus dieses Jahr ist in dem Feld. Aber bei Castle für 1, 2, 3 muss er als Guard halt explodieren, als Lead-Ball-Händler. Und das sah bei UConn jetzt nicht danach aus. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel Highschool von ihm gesehen. Ein, zwei Partien mal reingesetzt. War am Anfang der Saison ja auch verletzt, das hat man schon noch ein bisschen gemerkt, aber wenn da jetzt nicht wirklich unfassbar viel noch an On-Ball-Dynamik und Slashing-Creation reinkommt, dann sehe ich nicht, wie er eine NBA-Offense anleiten soll und irgendwie ein Spieler ist mit einer 25er, 30er Usage-Rate. Also das war ja auch schon jetzt in dem System bei Kentucky viel egalitärer und wie schon gesagt, Cam Spencer war eigentlich de facto der wichtigste offensive Mann dann oder Tristan Newton von mir aus auch. Also selbst da, Castle war jetzt gut in einer Rollenspieler- oder mit einem Rollenspieler-Profil, aber es gab kaum Spiele auf Tape, wo er richtig gepoppt hat. So, und das ist immer ein bisschen kritisch so für junge Spieler, weil ich mir denke, eigentlich hätte er besser aussehen müssen. Aber vielleicht ist auch ein bisschen das UConn-System, was zu egalitär war und er wird mich Lügen strafen, aber ich bin bei ihm momentan noch ein bisschen raus und skeptischer, einfach weil das Spielerprofil von ihm in den letzten Jahren nie so wirklich gut funktioniert hat in der NBA.
Ja gut, schade. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir schalten so langsam ein bisschen in den Quickfire-Modus. Ja. Wir haben noch, wenn ich das jetzt richtig sehe, 3 Spieler in deiner Top 10, die wir noch nicht besprochen haben. 2 davon an 6 Devin Carter und an 7 Isaiah Collier. 2 Guards, bei denen du, also Carter ist im Consensus an 13 und Collier an 17. Du scheinst mehr von den Jungs zu halten als viele andere. Woran liegt das?
Ja, also vielleicht kurz zu Collier. Manche werden den Namen auch schon mal gehört haben, war Number One Recruit in diesem Highschool-Jahrgang und hat dann leider komplett enttäuscht, muss man sagen, bei USC in einer Mannschaft, die eigentlich auch vom Talentlevel her viel, viel besser hätte funktionieren müssen. Einfach, weil es mehrere NBA-Prospects gibt. Klar, Bronny James kennt jeder, aber ansonsten auch noch, weiß ich nicht, also im Grunde genommen war bei USC immer so ein bisschen die Frage, warum funktioniert das Team nicht besser? Und da hat man sehr schnell immer auf Collier geguckt, auf seine Turnover-Anfälligkeit, unfassbarer Slasher, also auch sehr, sehr bulliger Driver, ein bisschen so Eric Bledsoe-Körpertyp.
Er ist so ein 6'3", kurz noch dazu gesagt, so ein 6'2", 6'3", leicht positive Wingspan, aber halt ein Bulle. Also 205 Pfund sind hier eine Angabe, die ich finde, ich glaube, das ist vielleicht sogar noch konservativ. Also der ist wirklich der Typ, ist ein Panzer.
Genau, der Typ ist ein Panzer und das konnte er leider am Anfang nicht so gut durchbringen, weil Teams halt sehr krass abgesunken sind. Dann ist der Pull-Up nicht wirklich gefallen, ist auch ein großes Fragezeichen bei ihm. Also war jetzt am Ende der Saison 33,8% Dreier getroffen, nahm knapp unter 6 auf 100 Possessions. Freiwurfquote war es auch nicht so geil mit 67%. Also ihn lässt man halt lieber schießen, als zum Korb kommen. Und damit hat er am Anfang sehr, sehr krass gestruggelt. Aber hatte auch eine 30er Usage Rate. Also wenn er gespielt hat bei USC, dann war er auch schon der Main Driver der Offense. Und das sehe ich halt auch in der NBA. Also ich kann mir halt vorstellen, wie Collier mit seinem, ich hatte zwar bei Ron Holland gesagt, er hat so der Superstar-Skill mit dem On-Ball-Slashing, aber Collier kann es auch sein. Vor allem hat Collier nochmal ein ganz anderes Pick-and-Roll-Playmaking-Verständnis, als Ron Holland ist. Also er kommt halt noch immer über andere Playtypes als Ron Holland. Dann haben wir plötzlich einen Spieler, der auch ein On-Ball-Creator sein kann. Davon gibt es halt dieses Jahr nicht so viele. Und Isaiah Collier gehört dazu. Und das macht ihn halt automatisch unfassbar spannend. Und ich sehe halt die Downside bei ihm, ja, dass er auch nicht besonders skalierbar ist mit anderen Spielern in der Starting Five. Aber dann kann er halt immer noch ein sehr, sehr guter Backup-Point Guard sein, was ja auch ein großer Wert ist, weil er dann immer noch der 6., 7., 8. Mann in der Rotation, auch in den Playoffs ist. Point-of-Attack-Defense gefällt mir sehr, sehr gut bei ihm. Also da ist er jemand, der halt wenig Help-Rotation zulässt, einfach weil er oft seinen Mann vor, also sein initiales Matchup vor sich halten kann. Und ja, im Endeffekt haben wir letzten Jahre immer mal wieder Spieler gehabt, die als gehypte Freshmen enttäuscht haben am College, dann tief gesunken sind in der Draft oder tiefer abgerutscht und dann aber plötzlich das Talentlevel in der NBA wieder einfesseln konnten mit mehr Spacing, mit mehr Hilfe auch von außen, von anderen sekundären, tertiären Playmakern, Ballhändlern. Und diesen Case sehe ich halt auch bei Collier. Und zu Devin Carter ganz schnell so, auch einer der Senkrechtstarter dieses Jahr. Der Sohn von Anthony Carter, manch einer kennt ihn noch früher, 2010er Jahre bei Nuggets und bei New York gespielt. Und Devin Carter war jetzt in seinem dritten Jahr bei Providence gespielt. Was er halt mitbringt, ist so ein bisschen so dieser Derek White Playtype. Also, dass er auch jetzt mit an diesem Jahr, das erste Mal muss man dazu sagen, halt viele Dreier genommen hat, die gut getroffen hat, aber halt auch sehr, sehr gutes On-Ball-Slashing mitbringt, da auch Plays machen kann, am Korb finishen kann, aggressiver Scorer ist, aber halt auch dann noch die Mitspieler einbindet und in der Defense, also 6'3 groß, 6'4 knapp, mit 6'9 Wingspan, das merkt man auch, also auch ein sehr, sehr guter defensiver Playmaker. Jetzt ist Derek White natürlich mit herausragenden Playoffs Champ geworden und irgendwo ist es vielleicht zu einfach zu sagen, okay, das ist jetzt ein Player kommt, die liebe ich, die nehmen wir jetzt dann so hoch an 6, aber Devin Carter ist so ein bisschen mein Mann, also ich glaube, von den Spielern, die irgendwie außerhalb der Top 10 gerankt werden, ist so Devin Carter der Spieler, wo ich mir fast schon am sichersten bin, obwohl ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass der in 10, 11, 12 Jahren so eine Top 5, Top 6 NBA-Karriere hatte und deshalb setze ich auf ihn, ähnlich wie es letztes Jahr, auch wenn er damals Freshman war und nicht Junior wie Carter und deshalb noch jünger war, aber Cason Wallace war ja auch jemand, den ich wesentlich höher hatte, weil ich dieses Skillset von den Guard-Positionen mag, also On-Ball, Off-Ball-Game, kann Dreier schießen, kann aber auch mal zum Korb ziehen, kann auch mal ein Pick-and-Roll laufen und defensiv halt sehr guter Point-of-Attack-Defender und Help-Defender oben und das ist bei Devin Carter genau das Gleiche, also auch da so Derek White, Cason Wallace, Jrue Holiday, Spielertyp irgendwo.
Carter auch sehr krasser Rebounder für seine Größe und für seinen Guard-Status. Die Top 10 rundet ab bei dir auf Platz 10. Dalton Knecht. Knecht? Wie spricht man den aus?
Connect.
Der neben Stephon Castle der andere und diesmal wirst du mich bestärken in meiner rosaroten Brille, noch so ein Typ, in dem ich mich richtig verliebt habe die letzten Wochen. Also sehr guter Scorer, Shooter, der ab und zu mal einen Poster auch raushaut. Das ist so eine Art von Athletik, die jetzt nicht in allen Facetten so vom Screen auf dich zuspringt, aber ab und zu explodiert er dann mal. Also ich glaube auch wirklich guter Athlet, was ich jetzt so von ihm gesehen habe, hat nicht nur das Dreier-Shooting drin, sondern auch kann auch Offball eingesetzt werden und dann mal in die Midrange gehen oder attackieren. Auch da vielleicht die Skalierbarkeitsfrage oder machst du bei ihm, also ist auch schon ein älterer Rookie, ist 23.
Mhm. Bei Dalton Knecht halt das Ding, der war vorher, glaube ich, Junior College, ist dann gewechselt in Mid-Major Conference bei Northern Colorado und hat jetzt sein letztes Jahr bei Tennessee gespielt, deshalb auch schon ein bisschen älter, Jahrgang 2001. Das ist natürlich schon immer ein Punkt, weshalb man solche Spieler normalerweise nicht allzu hoch ziehen sollte. Aber bei Knecht, du hast es ja schon angesprochen, also Shooting ist wirklich krass, 12 Dreier auf 100 Possessions, knapp 40%, hatte auch eine Usage Rate von fast 30 bei Tennessee, also war der klare Main Guy in der Offense, kommt über im Endeffekt so Three-Level-Scoring, also kann die Dreier nehmen aus dem Pull-Up. Tennessee lief auch so oft irgendwelche Triple-Screens für ihn, um den irgendwie frei zu blocken, weil er halt, ja, meistens deny verteidigt wurde. Man wollte gar nicht, dass er an den Ball kommt. Und ich glaube, dass er sehr, sehr gut runterskalieren kann für eine kleinere NBA-Rolle. Und der Punkt, warum ich bei Dalton Knecht ein bisschen positiver bin als manche andere, ich sehe seine Defense nicht ganz so schlimm. Also ich fand ihn Offball nicht gut. Also da hat er teilweise bei Backdoor-Cuts gepennt und da sein Mann hinten lang cutten lassen. Aber On-Ball finde ich ihn gar nicht so mal verkehrt und dann gerade mit einer kleineren, nicht 30er-Usage-Rolle in der Offense, finde ich auch, dass er seine Beine sehr gut bewegt, ist ein guter Athlet, also ein guter Run-and-Jump-Athlet, hatte auch mit so die besten athletischen Werte bei der Combine, was Agilität und Tempo betrifft und auch Vertical-Jump, also der ist jetzt nicht so dieser typische White-Dude, der am College krass gescored hat, aber in der NBA niemanden verteidigen kann und schnell aus der Rotation gespielt wird, also ich glaube schon, dass er eben mit diesem ganz, ganz krassen Shooting-Skill und dass er halt auch eben nicht nur, ja, kam wie Doug McDermott, vielleicht in der NBA ein bisschen darauf angewiesen ist, Offball zu funktionieren, sondern Dalton Knecht kann auch ein bisschen mehr Onball machen. Bringt nochmal andere Skills mit rein und das finde ich schon sehr wertvoll.
Tom, du musst los. Ich werfe dir jetzt noch 3 Namen hin, über die wir, glaube ich, unbedingt sprechen müssen und gerne einfach in 1, 2, 3 Sätzen deine Gedanken. Aus deutscher Sicht natürlich. Tristan da Silva, du hast ihn auf 12 auf deinem Board.
Yes. Ja, Tristan bin ich großer Fan von, hat sich super bei Colorado in seinen 4 Jahren entwickelt, ist halt auch dieser Archetype, den ich in NBA sehr, sehr wertschätze, nämlich der lange Shooting Wing, der vor allem Shooting Gravity mitbringt, also 8 Dreier auf 100 Positionen sind jetzt nicht so viel, aber hat auch mit KJ Simpson noch einen anderen großen On-Ball Guy neben sich gehabt, dazu noch Cody Williams, wenn er da gespielt hat, der natürlich auch seine On-Ball Raps bekommen hat, knapp 40% Dreier getroffen, das war auch sehr robust und stabil über die letzten Jahre. Bei Tristan stimmt halt sehr, sehr viel, dazu auch ein gute Passing-Instinkte, kann auch ein bisschen mal im Post-Up dann irgendwie was machen oder an den Elbows Plays initiieren, aus dem Face-Up attackieren, generell Closeouts attackieren, die gegen ihn gelaufen werden als Dreier-Schütze. Also klar, er kommt erstmal über Shooting, aber der Rest des Spiels funktioniert dann sehr, sehr gut, weil er dann respektiert wird und dann entfaltet sich halt alles andere, wie wir schon ein paar Mal so gesagt haben. Dazu gehört er auch als Spielertyp und und defensiv variabel einsetzbar, würde ich sagen. Also es ist nicht so der super defensive Playmaker, der dir hinten in der Backline den Korb noch mitbeschützt, aber er kann auch verschiedene Spielertypen verteidigen. Ist jetzt kein schwarzes Loch defensiv oder niemand, der jetzt in Mismatches ständig involviert wird und gehuntet wird. Also von daher einfach ein guter Team-Defender, der verschiedene Spielertypen eben checken kann. Und das alles ist halt schon, schreit ja nach, ja, sehr, sehr guten Rollenspielern in NBA.
Alles klar. Nummer 2, Zach Edey.
Oh, ja, Zach Edey. Ja, schwieriger Case. Also war natürlich mit der dominanteste Spieler, den wir in den letzten 40, 50 Jahren am College hatten, in den letzten beiden Jahre, den 7'4", ich weiß gar nicht, wie viel Pfund das jetzt am Ende waren, bei Combine, also, ja, Monster am Korb, also so müssen sich manche Spieler bei Shaquille O'Neal gefühlt haben. Purdue hat auch jetzt die letzten Jahre sehr viel in der Offense über ihn laufen lassen, da war er weg vom Rollenspieler oder vom bisschen Screen-Roll-Man, er hat ja noch zusammen mit Jane Ivey beispielsweise auch gespielt, war er jetzt der ganz klare Fixpunkt der Offense, der immer in Post-Ups gesucht wurde und der dann, weil er meistens gedoppelt oder getrippelt werden musste von der Defense, dann noch Bälle spielen konnte, Pässe spielen konnte. Ich glaube halt in der NBA, mein Problem mit ihm ist einerseits das, was wir bei Klingen gesagt haben, ist bei ihm halt noch extremer. Also er ist halt noch immobiler, ehrlich gesagt, auch wenn die Combine-Werte besser aussahen als bei Klingen. Das Tape sah nicht danach aus. Du musst Zach Edey am Korb halten. Und selbst da fand ich, es war nicht so, dass am College-Niveau die Spieler Angst hatten, gegen ihn zu finishen. Man hat schon versucht, ihn immer mal wieder zu fordern, gerade wenn er mal ein bisschen höher rauskommen musste, weil halt hohe Pick-and-Rolls gelaufen wurden von der Offense. So, dann kamen manche Spieler schon echt gut an ihm vorbei. Und das wird, glaube ich, bei NBA-Level-Athleten noch krasser sein. Ich glaube, dass er so für Spot-Minuten gut sein wird. Boba Marjanovic ist ja ein schönes Beispiel. Also klar, Zach Edey kannst du mal reinschmeißen. Kannst mit ihm tiefe Drops spielen, der kann ein bisschen den Korb beschützen und im Angriff musst du halt versuchen, ihm den Ball im Post zu geben und dann kann er, glaube ich, wenn er dann gedoppelt oder getrippelt wird, auch den Ball rausspielen. Aber wenn NBA-Teams das nicht machen müssen, weil sie ähnliche Spielertypen haben, die natürlich kleiner sind, nicht ganz so schwer, aber die schon ihn ein bisschen Post dagegen halten können, dann weiß ich nicht, ob in der Offense noch so viel funktioniert. Er hat seinen Touch während seiner Karriere zwar immer weiter verbessert, aber ist jetzt kein Shooter oder sonstiges. Also von daher, ich finde den NBA-Fit mit Zach Edey schon schwierig.
Und zu guter Letzt natürlich Bronny James.
Ja, Bronny James, eigentlich mag ich den Spielertyp auch total. Ist halt ein sehr, sehr guter, so die Anthony Melton-like Point-of-Attack-Defender, der Plays machen kann in der Defense. Bei ihm natürlich das Problem bei USC gewesen, hatte ja das Problem mit dem Herzen, war deshalb lange raus, kam nicht so wirklich rein. Und bei ihm, wenn der Dreier nicht fällt, ist es halt offensiv schon dünn, weil er einfach nicht der primäre Creator und On-Ball-Guy ist. So, das hat man schon in den letzten Jahren an der Highschool gesehen. Das hat sich jetzt nochmal verstärkt, der Blick auf ihn bei USC. Und wenn der Dreier fällt, finde ich schon, dass er ein NBA-Rollenspieler sein kann. Wenn der Dreier nicht fällt, hat er meiner Meinung nach auch eher nichts in der NBA zu suchen. Ich kaufe den Dreier aber potenziell eher ab.
Tom, das soll es gewesen sein. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Lorenzo.
Mach's gut, Tom. Vielen, vielen Dank.
Ciao.
Ja, Leute, der Mann ist frisch gebackener Vater und hat sowieso schon das Hard-Out, das er eigentlich gehabt hätte, überzogen hier mit uns. Also an dieser Stelle jetzt auch in Abwesenheit von Tom. Nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das war für euch informativ, nicht zu viel Input und ich hoffe, ihr seid jetzt gut gewappnet für die und wisst über die wichtigsten Prospects Bescheid. Die Trivia-Frage will ich euch natürlich nicht vorenthalten und deswegen jetzt ganz kurz hier in der Solo-Variante. Meine Frage an Torben wäre gewesen, Jason Tatum war der 6. Spieler jetzt in dieser NBA-Saison, der sein Team zum Titel geführt hat und dabei in diesem Playoff-Run das Team sowohl in Punkten, Rebounds als auch in den Assists angeführt hat. Also Total Points, Total Rebounds, Total Assists. Das ist, ja, wie gesagt, vor ihm nur 5 anderen Spielern seit 1980, nicht in NBA History, sondern seit 1980 gelungen. Ich würde jetzt ein bisschen stallen. Ich gebe euch ein paar Sekunden, um vielleicht selber mitzuraten, wer euch da so einfällt. Einige Namen liegen natürlich auf der Hand. Natürlich der King, LeBron James, hat das 3-mal gemacht. 2012, 2013 und dann 2016 mit den Cavs. Hakeem Olajuwon, 1994. Tim Duncan 2003, Larry Bird 2-mal in den 80ern, 84 und 86 und natürlich Nikola Jokic letztes Jahr für die Nuggets und jetzt eben Jason Tatum. Also der reiht sich da ein mit diesem Playoff-Run mit den Celtics in einen elitären Kreis. Das soll es gewesen sein, Leute. Wir hören uns nach dem Draft wieder. Wir werden, wie gesagt, unsere nächste Folge, wir wissen noch gar nicht genau, worum es gehen wird, aber wir werden die nächste Folge raushauen und werden uns auf jeden Fall in einem Segment dann nochmal mit den Draft Prospects bzw. mit den Draft Picks beschäftigen und da so ein bisschen analysieren, was wir in der Top 10 gesehen haben, vielleicht in der Lottery und dann noch vielleicht noch so ein paar Quick Hits. Mal gucken, wie sehr wir das dann noch ausbauen werden. Ihr werdet auch auf jeden Fall nochmal Draft Content bekommen an dieser Stelle und bis dahin vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.